Ja, ganz herzlich willkommen. Wir haben heute eigentlich eine ganze Menge vor, was den Stoff betrifft, aber trotzdem, wir sind ja erst in der zweiten Vorlesungswoche, gibt es vielleicht noch ein paar organisatorische Dinge. Sie haben jetzt so das eine oder andere schon mal erlebt. Erstens gibt es wirkliche Fragen, die Sie haben. Ansonsten haben wir auch noch, denke ich, zwei Sachen anzusagen, ist mir gesagt worden von dem Alexander De Luca. Also was ich ansagen soll, mal das zuerst mal, das Erste, ich weiß nicht, was der Hintergrund ist, aber die Informationen, die auf unserer Webseite sind, also die Webseite zu der Vorlesung, die beziehen sich natürlich genau auf diese Vorlesung. Also wenn wir hier irgendwelche Regeln verkünden, wie das ist mit Bonuspunkten für die Klausur oder wie das ist mit der Einschreibung in die Übungen, dann ist das genau so, wie wir das in dieser Lehrveranstaltung handhaben. Wenn Sie in einer anderen Lehrveranstaltung sind, müssen Sie da schauen, wie es dort ist. Also das ist nicht so, dass es da wirklich einheitliche Regeln gibt. Andererseits, dieses Univerx-System zum Beispiel wird schon von verschiedenen Lehrveranstaltungen genutzt. Also das kann schon sein, dass das ähnlich ist, aber Sie sollten eben wirklich das sauber auseinanderhalten. Ich weiß nicht genau, was der konkrete Anlass ist, warum ich das ansagen soll, aber es scheint an irgendeiner Stelle Verwirrung gegeben zu haben. Und das Zweite ist die Einschreibung in die Übungsgruppen. Ich hoffe, dass es geklappt hat, dass Sie ZIP-Accounts gekriegt haben. Ist das wahr? Haben Sie die Kennungen für unseren Rechnerpool bekommen? Dann können wir jetzt eben zugegebenermaßen in letzter Minute, aber eben wir wollten warten, bis alle Accounts haben, die Einschreibung in die Übungsgruppen starten. Und das wird heute Abend um 19 Uhr, oder? Ab 19 Uhr freigeschaltet. In dem Univerx passiert das Ganze. Das heißt, die Gruppe, wählen, die Sie dann wirklich für die Übungen benutzen, die wählen Sie heute Abend über das Univerx ab 19 Uhr. Wie gesagt, das ist alles auch auf den Webseiten dokumentiert, also ich sage es hier sozusagen nur noch zusätzlich. Okay, sind Ihnen inzwischen noch Fragen eingefallen zum organisatorischen Ablauf? Also wir haben ja auch noch eine Pause und man kann auch nachher noch fragen. Also wenn Ihnen jetzt noch was ganz Dringendes kommt, dann fragen wir zum Beispiel in der Pause und dann kann ich Sie im zweiten Teil noch mehr ansagen. Da irgendwas, was man öffentlich sagen soll? Nee. Okay, ja, dann schauen wir in den Stoff. Da gibt es vielleicht auch noch, so bevor wir wirklich in den Stoff gehen, eine technische Feinheit. Ich hoffe, Sie haben das gesehen, dass die Vorlesung als Podcast zur Verfügung steht. Es ist im Moment so, dass Sie einfach am allerbesten darauf zugreifen können, wenn Sie die iTunes-Software installieren, die es zugegebenermaßen nur für Mac und für Windows gibt. Linux-Benutzer sind da momentan ein bisschen, naja, vielleicht benachteiligt, aber wer diese Software hat, kann über den Link abonnieren, heißt der, über einen Link sich das in das Podcast-Verzeichnis reinholen und das ganz normal betreiben wie jeden anderen Podcast. Das heißt, der wird, sobald wir einen Podcast zur Verfügung stellen, synchronisiert. Müssen Sie also nichts mehr Besonderes dafür tun, über den sogenannten RSS-Feed läuft das. Und Sie können den natürlich anhören, aber Sie können sich dabei, wenn Sie die Cover-Darstellung einblenden, die iTunes hat, auch jeweils zu dem, was gerade gesagt wird, die passende Folie anzeigen lassen, was, denke ich, eine relativ gute Möglichkeit gibt, das zu verfolgen. Und Sie können über das Kapitelmenü von iTunes können Sie auch an die Stelle springen, die ja dem entsprechenden Folientitel entspricht. Die sind nicht immer ganz perfekt, aber helfen schon in der Navigation. Wer nun kein iTunes hat oder kein iTunes mag, kann mit den Dateien trotzdem arbeiten. Die kann man einzeln runterladen in der Tabelle, wo die PDF-Folien der Vorlesung sind. Werden die auch zum Download nochmal bereitgestellt. Das ist eine MPEG-4 AAC-Datei, so wie sie jetzt da ist. Und dann kann man die zum Beispiel mit dem VLC-Player oder so auch anhören. Die Videodarstellung funktioniert oder die Foliendarstellung funktioniert leider noch nicht richtig bei VLC. Aber das ist der momentane Stand. Jetzt aber wirklich, wenn es dazu nicht noch dringende Probleme gibt, sollte man wirklich schauen, dass wir in dieses Thema digitale Codierung einsteigen. Ich habe schon angekündigt, dass das heute richtig intensiver Stoff ist. Also erschrecken Sie nicht wirklich, es wird nicht so bleiben. Und es wird auch in den Übungen nochmal ganz intensiv darüber geredet werden, was wir jetzt heute hier machen. Ja, zuerst mal ein bisschen eine Wiederholung. Also wir haben uns letzte Mal ja angeschaut, was eigentlich passiert, wenn man ein Signal digitalisiert. Also so ein analoges Signal, hier ist ein Wertverlauf, könnt sich vorstellen, zum Beispiel Schalldruck über die Zeit, also x-Achse Zeit, y-Achse Schalldruck. Man legt zwei Raster drüber, ein Diskretisierungsraster und ein Quantisierungsraster, und man legt Messpunkte drauf und sucht sozusagen an den Schnittpunkten, also an den Stellen, wo nun das Diskretisierungsraster geschnitten wird, sucht man die nächstgelegene horizontale Linie in dem Quantisierungsraster, um es so ganz plastisch darzustellen. Und dieser Schnittpunkt ist das, was wir in unser digitales Signal tatsächlich abspeichern. Das ist natürlich nicht präzise. Also was da rauskommt, das digitale Signal, schaut so aus. Das ist das digitale Signal, das man dann irgendwie rekonstruieren würde. Darüber, wie man das genau rekonstruiert, müssen wir uns auch nochmal unterhalten. Das stellen Sie sich das mal als so eine Art Interpolation über diese Punkte vor. Ja, und jetzt habe ich nochmal das Originalsignal eingeblendet und man sieht, auch hier natürlich schematisch dargestellt, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass hier im Originalsignal irgendwelche Verläufe da sind, die jetzt nicht durch die Digitalisierung richtig erfasst werden. Ganz klar, das Gegenmittel dagegen kann nur sein, die Abtastrate zu erhöhen. Und wir haben es schon so ein bisschen angedeutet, also es ist tatsächlich so, Sie können im Prinzip durch Erhöhen der Abtastrate sozusagen eine beliebig hohe Qualität erzeugen mit entsprechend hohem technischem Aufwand natürlich. Und das schauen wir uns jetzt gerade nochmal an, was das genau heißt. Es hängt ja alles an diesen Rastern und es gibt bei der Quantisierung das Raster, das waren jetzt die Abstände auf der Y-Achse, wenn dieses senkrechte Raster zu grob ist, das ist auch nicht schön, aber das ist ein relativ harmloser Fehler, da haben Sie einfach schlechte Darstellungen von Abstufungen. Also wenn Sie jetzt an ein Bild zum Beispiel denken, haben Sie nicht viele Grautöne, nicht viele Farbtöne. Das ist aber zunächst mal keine wirklich ganz schlimme Verfälschung, da entsteht nichts richtig, was im Originalbild nicht da gewesen wäre. Wenn Sie bei der Diskretisierung aber zu schlecht sind, dann entstehen tatsächlich ganz schwere Fehler, dann entstehen, wenn wir uns gleich nochmal anschauen, Signalanteile, die es gar nicht wirklich gibt, die im Originalsignal nicht da waren und die wir aber in unserer digitalisierten Version dann plötzlich wiederfinden. Ja?
Ist es denn möglich, dass ich an diesem Graph, also das analoge Signal, dass ich beispielsweise bei der Digitalisierung vorgebe, dass die Spitzen oder wenn ich das jetzt als Funktion sehe, eben die Hoch- und Tiefpunkte, von vornherein erfasst werden und das dann dazwischen quasi das Raster gelegt wird. Weil wenn das Raster ja zu grob ist, dann werden die Hoch- und Tiefpunkte ja manchmal nicht erfasst.
Also Sie haben völlig recht, dass das Problem ganz deutlich diese Spitzen sind. Ne? Also es wäre natürlich super, wenn wir einen Algorithmus hätten, der genau diese Wendepunkte hier irgendwie erfassen kann. Ne? Das wäre natürlich ganz toll. Das ist technisch, denke ich, wahrscheinlich sogar irgendwie denkbar, aber sehr aufwendig. Was man stattdessen aber machen kann, ist, dass man nun schaut sozusagen, wie spitz können die Spitzen denn überhaupt werden? Das schauen wir uns jetzt genau an. Also wie eng können diese Peaks sein? Und dass ich versuche, mein regelmäßiges Abtastraster noch enger zu setzen, sodass ich diese Peaks bis zu einer gewissen Spitzigkeit sozusagen, bis einer gewissen Grenzfrequenz eben dann tatsächlich erfassen kann. Das ist das, was man technisch macht. Was Sie gesagt haben, ist prinzipiell eigentlich eine clevere Idee, die eigentlich für einen anderen Abtastalgorithmus durchaus auch überlegenswert wäre. Ich bin jetzt tatsächlich überfragt, ob das jemand wirklich probiert hat, aber also gedanklich ist es auf jeden Fall okay. Jetzt habe ich vorher so rätselhafte Sachen gesagt. Es entstehen Dinge, die nicht da sind. Das erlebt man eigentlich dauernd, wenn man im Fernsehen oder im Kino Filme anschaut, bei denen irgendwelche Fahrzeuge vorkommen. Man erlebt es an anderen Stellen auch, aber das ist jetzt mal das Beispiel. Also denken Sie an, was weiß ich, einen Western mit der berühmten Großaufnahme von irgendeiner Lokomotive oder auch irgendwie mal dem Orient Express sein oder so. Man sieht also die Räder von dem Zug, ganz groß. Und beim Beschleunigen oder Anfahren von diesem Zug können Sie sich mit Sicherheit erinnern, dass man manchmal das Gefühl hat, die Speichen drehen sich rückwärts. Schaut so aus. Haben uns dann total daran gewöhnt, dass das im Film so ausschaut. Wenn Sie ins Freie gehen und einen Zug anschauen, dann tun Sie sich schwer, dieses Phänomen wirklich zu beobachten, dass sich die Räder rückwärts drehen. Das ist was, das nicht wirklich passiert eigentlich. Aber es ist ein Eindruck, den wir ganz deutlich im Film wiederfinden. Ja, wenn Sie die Folien haben, dann kennen Sie sozusagen den Trick schon, woran das liegt. Also wenn man jetzt sich mal einfach versucht, das Zugrad über die Zeit anzuschauen, nachdem so ein Zugrad ja ziemlich gleichmäßig ist, habe ich jetzt einfach mal einen dicken Punkt an eine Stelle gemacht, damit man sieht, wie das Rad jeweils orientiert ist. Naja, dann macht es halt das, was man erwartet, es dreht sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Das passiert, wenn dieses Zugrad sich eben vor der Kamera dreht. Aber was Sie anschauen, ist ja ein Film, den eine Kamera aufgenommen hat. Und eine Kamera hat eine Abtastfrequenz eben. Die nimmt in bestimmten regelmäßigen Abständen, nimmt die Bilder auf. Und jetzt kommt es eben darauf an, in welchem Abstand die Bilder aufgenommen werden, relativ dazu, wie sich das Zugrad dreht. Jetzt stellen Sie sich vor, das Zugrad dreht sich normalerweise schon schneller als die Bildfolge der Kamera. Jetzt stellen Sie sich vor, die Kamera ist genau so, sozusagen relativ zu der Geschwindigkeit des Rades, dass die das nächste Bild genau dann macht, wenn das Rad sich einmal durchgedreht hat und fast schon wieder an der gleichen Stelle ist wie vorher. Dann ist das nächste Bild, das Sie haben, sozusagen vom optischen Eindruck so, als hätte sich das Rad ein kleines Stück nach hinten gedreht. Es gibt auch andere Effekte, je nachdem eben, wie gesagt, wie die Kamera in ihrer Aufnahmefrequenz zur Drehfrequenz des Rades liegt, kann es auch sein, dass das stillsteht quasi, dass Sie genau in dem Moment wieder eine Aufnahme machen, wo das Rad genau in derselben Position ist. Und statt diesem dicken Punkt hat man meistens eben irgendwelche Reflexionen auf den Speichen, die es uns eben schon möglich machen, die Speichen zu erkennen, dass sich die bewegen. Und der Effekt ist, dass dann tatsächlich bei einer gegebenen Aufnahmefrequenz die Räder und einer gegebenen Geschwindigkeit die Räder sich anscheinend anders drehen, als sie es wirklich tun. Und nachdem, ich habe vorher von Anfahren oder Abbremsen gesprochen, das ist das, was man es am häufigsten sieht in der Großaufnahme, da verändert sich die Drehgeschwindigkeit der Räder natürlich und darum verändert sich dieser Effekt auch. Also das ist dann tatsächlich, was man sieht, ist, dass die zum Beispiel still zu stehen scheinen und sich danach rückwärts drehen und irgendwann mal umspringen ins Vorwärtsdrehen oder einfach ganz verschwimmen. Das heißt, der Eindruck verändert sich über die Zeit, abhängig davon, wie sich die Geschwindigkeit des Rads über die Zeit verändert. Aber es gibt sozusagen einen Moment, in dem hat man das Gefühl, es geht rückwärts. Das ist ein Artefakt, wie man so schön sagt, oder auch ein Alias. Wir haben einfach durch das Abtasten einer bestimmten Schwingung, das ist die Schwingung dieses Rads, wie es sich dreht, und haben eine schlechte Abtastrate genommen. Dadurch haben wir jetzt einen Eindruck erzeugt, der eigentlich ja, verfälschend ist. Das ist eine Schwingung sozusagen da ist, die in Wirklichkeit im Original nicht da war. Genau das können wir jetzt sozusagen ein kleines bisschen mathematischer uns auch nochmal anschauen. Also wenn wir Signale haben, die wir abtasten, dann sind das in der Regel natürlich sehr unregelmäßige Signalverläufe. Ich habe jetzt bloß, um uns das Leben einfach zu machen, eine Sinusfunktion genommen als Original. Das soll Sie nicht insofern irritieren, also die Signale, die Sie kriegen, wenn Sie jetzt, was weiß ich, ein Orchester aufnehmen oder eine menschliche Stimme aufnehmen, sind natürlich erheblich komplexer. Die sind nicht so schön gleichmäßig, nicht so periodisch auch wie diese Sinusfunktion. Also wenn man das hier anhören würde, wäre das schlicht und ergreifend ein Pfeifen einer bestimmten Tonhöhe und die Tonhöhe bestimmt sich einfach aus der Frequenz, sprich dem Abstand, bis es wieder von vorn losgeht, dieser Wiederkehr oder Wellenlänge. Das ist also jetzt bloß ein ganz extrem einfaches Beispiel, aber an dem kann man es sehr schön studieren. Was jetzt wäre, wenn man so ein Pfeifen hat, wenn man so irgendein Gerät oder ein Musikinstrument vielleicht, das pfeift, also gut, stellen wir uns vor, wir haben eine Flöte oder so, die macht ja im Wesentlichen sowas, dass sie einen pfeifenden Ton produziert und wir tasten das jetzt digital ab mit einer niedrigen Abtastfrequenz. Das ist jetzt so wie bei dem Zugrad vorher. Diese roten Balken sollen jetzt zeigen, in dem Moment tasten wir hier ab und in dem Moment tasten wir hier ab. Das sind sogar noch so nett, wie es Ihr Kollege da vorher gesagt hat, dass wir es genau an den Spitzen abtasten, was jetzt reiner Zufall ist, aber das Beispiel sicher ganz illustrativ macht. Ja, und jetzt kriegen wir natürlich zwei Messpunkte, hier einen und hier einen. So schaut das aus. Das ist das, was wir als digitales Signal wieder rauskriegen. Und jetzt versucht man dann eine Rekonstruktion des Signals. Sogar, man könnte sogar annehmen, dass wir vielleicht sogar wissen, dass es eine Sinusfunktion ist und versuchen, da eine Sinusfunktion drüber zu legen. Auf jeden Fall wird die Rekonstruktion immer die einfachstmögliche Rekonstruktion sein. Das heißt, wir werden mit größter Wahrscheinlichkeit dieses Signal rekonstruieren. Und das heißt, wir haben eine Schwingung, die überhaupt nicht da ist im Original. Also eine viel tiefere Frequenz als die Frequenz des Original-Sinustons. Was uns das auch sagt, ist, ich kann eigentlich für eine gegebene Menge von so Abtastwerten, kann ich immer verschiedene Rekonstruktionen eigentlich machen. Das da oben ist natürlich schon auch eine richtige Rekonstruktion. Und ich muss mich eigentlich entscheiden, welche ist die, die ich nehme. Und man nimmt natürlich die einfachste, die mit der niedrigsten Frequenz in der Regel, weil man sonst überhaupt nicht wüsste, wo man aufhören soll. Man kann ja immer noch höhere Schwingungen sozusagen der doppelten oder einen Vielfachen der Frequenz bauen. Also haben wir hier was ganz Komisches. Wir rekonstruieren ein zu niedrig frequentes Signal sozusagen. Das können wir nachher auch praktisch uns nochmal anschauen. Das passiert wirklich auch in der Praxis. Jetzt interessiert mich aber zuerst mal, das wollen wir ja eigentlich nicht, also was muss ich mit der Abtastrate machen, um das Signal wirklich richtig zu rekonstruieren? Also gut, das war ja vorher wirklich sehr naiv, da war die Abtastrate viel niedriger als die Frequenz, die unser Signal hat. Naheliegend wäre es jetzt, dass wir wenigstens den Abstand zwischen unseren Messungen mindestens gleich der Wellenlänge machen. Ja, in dem Fall ist also die Wellenlänge, ja, von hier bis hier, da geht das Signal sozusagen wieder von vorne an, das ist unsere Wellenlänge, man sieht richtig, das ist eine Welle. Das ist der gleiche Abstand, wie wir ihn haben zwischen unseren roten Balken. Ja, und was passiert? Wir kriegen jetzt komischerweise eine Messung, die man am ehesten als eine Konstante interpretieren würde. Also ein gleichmäßiges Signal, das also überhaupt nicht mehr schwingt, sogenannten Gleichstromanteil. Das heißt, es ist auf jeden Fall ziemlich falsch, was wir hier rekonstruieren, ist auch ein Alias und das heißt, es reicht jedenfalls nicht mit der Abtastrate so weit hochzugehen, wie die Frequenz unseres Originalsignals ist. Wie gesagt, wir werden gleich noch mal darüber reden, dass das Originalsignal in der Regel noch komplizierter ist und viele Frequenzen umfasst. Das ist hier jetzt eine starke Vereinfachung, dass das genau eine Frequenz ist. Ja, dann drehen wir halt die Abtastrate weiter hoch, größer als die Signalfrequenz. Also überschreiten wir das sozusagen, einen kürzeren Abstand als die Wellenlänge. Dann kriegen wir andere Messpunkte, in dem Fall kriegen wir noch einen, der hier auf der Achse liegt zum Beispiel. Man könnte das natürlich noch ein bisschen verschieben, dann wird man wieder andere Messpunkte kriegen. Das ist jetzt hier, wie gesagt, ein ziemlich konstruiertes Beispiel, aber man sieht daran, dass die Rekonstruktion auch in dem Fall immer noch falsch ist. Das heißt, Abtastrate gleich der Frequenz, die wir rekonstruieren wollen, reicht schon mal überhaupt nicht. Abtastrate höher reicht auch noch nicht. Jetzt fragt man sich natürlich, wie hoch muss ich denn jetzt gehen? Also irgendwie ist das ein bisschen beunruhigend. Jetzt probieren wir mal eine richtig hohe Abtastrate. Das ist jetzt das Vierfache der Originalfrequenz. Also unsere Abstände sind ein Viertel der Wellenlänge. Ja, Sie sehen, hier ist die Wellenlänge von da bis da und da gehen vier solche Messpunkte rein. Was passiert mit unserer Rekonstruktion? Na, die ist wunderbar. Da kann man nichts anderes mehr durchlegen oder man könnte halt nur noch höherfrequente Teile durchlegen, aber wenn man das Einfachste macht, was man machen kann, dann kommt man bei unserem Signal raus, das wir haben. Übrigens, auch wenn das ein bisschen verschoben ist, wie ich vorher gesagt habe, nicht gerade an den Spitzen liegt, wo wir jetzt den Messpunkt setzen, was ja in der Praxis gar nicht anders sein kann, weil das Signal schwingt irgendwie und unser Abtastmechanismus hat sozusagen seine eigene Schwingung und ist nicht unbedingt irgendwie in Phase, in Synchronisation mit der Originalschwingung. Also es kann durchaus sein, dass wir nicht gerade bei der Spitze und beim Nulldurchgang hier messen, sondern irgendwo dazwischen. Dann kriegen wir also solche Messwerte hier. Aber auch da ist es so, wenn man das Signal rekonstruiert, dass wir wieder unser Originalsignal kriegen. Das heißt also, jetzt haben wir gelernt, gleich der Frequenz reicht nicht. Richtig hohe Abtastfrequenz, die viel höher ist als das Originalsignal, das bringt uns was. Da kriegen wir eine vernünftige Rekonstruktion. Das war jetzt das Vierfache. Ja, und jetzt ist genau die Frage, an welcher Stelle sozusagen ist der Punkt, ab dem es gut geht. Und das führt zu einem eigentlich ziemlich alten Satz der Elektrotechnik und Signalverarbeitung. Wenn Sie das Spiel von vorher weiterspielen und sagen, okay, Frequenz der Abtastung gleich der Frequenz unseres Sinussignals geht noch nicht, wir drehen es hoch, geht es immer noch nicht, dann drehen wir es mal aufs Doppelte. Und wenn wir genau zum Doppelten gehen, dann sieht man, auch bei der doppelten Frequenz ist es noch nicht korrekt. Man kann aber feststellen, ja, sieht man, da liegen dann in dem Fall zum Beispiel alle Punkte auf der Nulllinie, ist das wieder eine falsche Rekonstruktion. Aber tatsächlich in dem Moment, wo Sie auch nur eine Winzigkeit über diese doppelte Frequenz, das Doppelte der Frequenz des Originalsignals rausgehen, dann funktioniert tatsächlich die Rekonstruktion. Dass das so ist, wenn man später auch noch ein bisschen genauer anschauen, das ist ein mathematischer Satz. Aber wir sehen bis jetzt jedenfalls, haben wir hier sozusagen praktisch gesehen, bei der doppelten Frequenz geht es noch nicht und bei der vierfachen geht es sehr gut. Und tatsächlich von der doppelten Frequenz aufwärts geht es. Man muss, wie gesagt, jetzt immer noch vorsichtig sein. Unser Signal, das wir eigentlich betrachten, ist, wie gesagt, ein Symphonieorchester oder so, das da spielt. Das bedeutet, wir haben nicht eine reine Sinusfrequenz. Wir können auch nicht von der Frequenz unseres Signals wirklich sprechen. Das konnten wir jetzt in dem Beispiel nur zur Vereinfachung, weil da eben diese eine Sinusschwingung nur angenommen wurde. In der Praxis sozusagen haben Sie was anderes. Sie haben eine Überlagerung von Signalanteilen verschiedener Frequenzen. Ich mache es jetzt, und das ist für das Nyquist-Theorem, das wir gleich anschauen werden, auch wesentlich, im Prinzip mit einem periodischen Signal, aber immerhin mit einem, das aus verschiedenen Frequenzen besteht. Das wäre jetzt ein Beispiel dafür, das ist immer noch bloß ein Piepsen, aber es hat schon mal drei Frequenzanteile, also eine 50-Hertz-Schwingung, die Ihnen sozusagen die Grundschwingung hier gibt und eine 100-Hertz-Schwingung, die Ihnen dann obendrauf sozusagen nochmal die zusätzlichen Dellen gibt und dann noch eine feine Schwingung, die diese Spitzen da jeweils an der Kante gibt, die 150 Hertz. Also allein wenn Sie diese drei Frequenzen überlagern, kriegen Sie schon einen viel komplexeren Signalverlauf. Und wenn Sie jetzt Musik anschauen, dann sind die Signalverläufe noch viel, viel komplizierter. Aber in jedem Fall kann man sich das so vorstellen, das kommt auch noch mal in einem eigenen Kapitel im Detail, wenn wir uns über Fourier-Analyse zum Beispiel unterhalten, man kann sich immer vorstellen, dieses Signal ist zusammengesetzt aus bestimmten Frequenzen, aus Schwingungen bestimmter Frequenzen. Es gibt sozusagen eine maximale Enge dieser Schwingungen. Das ist so, wie wir vorher gesagt haben, diese Spitzigkeit sozusagen. In dem Fall sind die schlimmsten Spitzen, die wir drin haben, dadurch entstanden, dass wir die 150 Hertz haben. Das heißt, das Signal hat den höchsten Signalanteil von 150 Hertz. Die Musik, die wir anhören, hat natürlich viel höhere Signalanteile, das ist ganz klar. Aber trotzdem kann man für jedes Signal zunächst mal sagen, was ist denn eigentlich der höchste Signalanteil, zumindest der höchste, der mich interessiert. Und das bezeichnet man als Grenzfrequenz. Ich kann also sagen, das Signal liegt zwischen bestimmten Frequenzen, zumindest der Bereich des Signals, der mich interessiert. Insbesondere fürs menschliche Gehör interessiert uns halt einfach ein Bereich, zum Beispiel zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz. Nur was anderes können wir gar nicht hören. Insofern können wir ganz sicher sein, dass die Signale, die wir anschauen, dass die letztlich sinnvollerweise eine Begrenzung nach unten und oben in den Signalanteilen, in der Frequenz wirklich haben. Ja, und das hilft uns ein großes Stück weiter, weil wir eben in dem Moment, wo wir wissen, was die höchste vorkommende Frequenz ist, tatsächlich diesen Satz verwenden können, den ich vorher schon angedeutet habe, dass das tatsächlich reicht, nur geringfügig über das Doppelte der höchsten vorkommenden Frequenz rauszugehen. Also das ist dieser Satz, der stammt von Harry Nyquist. Das, wie Sie sehen, durchaus schon eine Zeit her, dass das entwickelt wurde. Wird manchmal auch als Shannonsches Abtasttheorem bezeichnet, weil der Beweis von Claude Shannon stammt, ein Stück später. Das, was uns vor allem interessieren muss, also wie gesagt, Abtasttheorem, Nyquist-Theorem, Shannon-Theorem, ist nicht so wichtig, wie es heißt. Was uns interessiert, ist der Inhalt. Wir haben also eine Funktion, die letztlich begrenzt ist in ihrer Schwingung. Die kann aus vielen verschiedenen Frequenzen zusammengesetzt sein, aber es gibt eine höchste vorkommende Frequenz. Das ist diese Grenzfrequenz. Sprich, beim Ton der höchste vorkommende Ton im Tonspektrum. Bei Bildern gibt es so etwas Ähnliches. Da ist es der feinste Grad an Detail sozusagen in dem Bild. Ja, wie fein sind die Linienstrukturen, die man in dem Bild noch findet? Das entspricht sozusagen in der optischen Wahrnehmung dem. Und auch da ist es natürlich so, dass wir eine begrenzte Wahrnehmungsauflösung haben. Und dementsprechend gibt es immer so eine Begrenzung. Also wenn wir so eine Funktion haben, dann reicht es, die Abtastrate so zu wählen, dass die Abtastrate fs größer als zweimal diese Frequenz g, diese Grenzfrequenz ist. Und dann kann man die Funktion wirklich eindeutig aus den Abtastwerten rekonstruieren. Das Ganze ist einerseits ein mathematisches Theorem, andererseits einfach die Grundlage für hochqualitative digitale Signale. Also wenn Sie anschauen, was eine Audio-CD zum Beispiel an technischen Daten mit sich bringt, dann ist es einfach standardisiert, dass bei der Aufnahme für die CD-Qualität mit 44,1 kHz abgetastet wird. Ja, und woher kommen diese 44,1? Das ist ein bisschen über 44 Kilohertz und das bedeutet, Sie können Signale bis zu 22 Kilohertz Signalanteil können Sie, also Grenzfrequenz, können Sie vernünftig rekonstruieren, ohne dabei Fehler zu machen. Und diese 22 Kilohertz sind jetzt auch nicht eine zufällige Größe, sondern es ist wirklich so, dass menschliche Hörvermögen typischerweise, also auch bei Leuten, die sehr, sehr gut hören und jungen Leuten, in der Gegend von 20 Kilohertz aufhört, also die zum Beispiel Hi-Fi-Anlagen, sagt man, da ist also so bei 20 bis 20 Kilohertz der Bereich, in dem verzerrungsfrei übertragen werden soll. Und bis zu 22 Kilohertz hat man sogar noch einen kleinen Schritt drüber raus. Das heißt, man kann alles das, was der Mensch wahrnehmen kann, kann man damit richtig abtasten und übertragen und rekonstruieren. Interessanterweise steckt in dieser Zahl nicht nur die Mathematik drin, das Abtasttheorem, sondern es steckt auch die Eigenschaft drin, dass der Mensch eben ein Hörvermögen hat, das bei 20 kHz aufhört. Also wenn jetzt ein Marsmensch zu uns kommt, der zufällig ein Hörvermögen hat bis 50 oder 100 kHz und der geht in ein Orchesterkonzert, hört sich das an und hört sich danach die CD an, der wird wahnsinnig. Der hört ganz was anderes und sagt, ihr habt eine miserable Tonaufzeichnung. Weil das für den einfach viel zu schlecht ist für sein Hörvermögen. Das ist also eine Sache, die einem ganz bewusst werden muss. Im Prinzip sind diese digitalen Verfahren alles Verfahren, die das Signal kaputt machen und verschlechtern. Aber sie machen es eben in dem Bereich erst kaputt, den wir nicht mehr wahrnehmen können. Das ist das Entscheidende. Und darum sind die alle auf unser Wahrnehmungssystem sozusagen abgestimmt. Was uns weiter nicht stören muss, weil die Menschen eben da doch bis zu einem gewissen Grad ziemlich einheitlich sind. Aber es heißt natürlich auch, wenn man jetzt jemand hat, der ein super gutes Gehör hat, für den sind bestimmte der digitalen Verfahren, insbesondere die ganz hohen Kompressionsverfahren, so schlecht, dass er wirklich den Unterschied hören kann. Ja, das war also eine ganz wichtige Sache. Und jetzt habe ich vorher schon mal behauptet, dass man das in der Praxis sieht oder hört. Ich werde an ein paar Stellen versuchen, so Demos einzubauen. Die haben allerdings alle so das Problem, dass manchmal mit der Wiedergabe im Hörsaal so kleine technische Mängel drin sind. Also wenn es nicht funktioniert, seien Sie mir nicht böse. Aber was bedeutet das sozusagen, wenn wir eine zu niedrige Abtastfrequenz haben von dem realen Signal und dieses Aliasing wirklich passiert, dass also was wiedergegeben wird, was nicht sozusagen im Originalsignal drin war. Also ich habe nachher gleich ein Audiobeispiel auch noch. Das wäre jetzt ein Bildbeispiel. Also was wir hier haben, ist ein ziemlich langweiliges Foto. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie einfach eine Wand mit ganz feinem Ziegelmuster. Und jetzt bin ich neugierig, ob der Effekt zu erkennen ist. Ja, ein bisschen sieht man es schon. Zumindest da in dem rechten unteren Bereich sehen Sie, dass hier jetzt plötzlich so Wellen drüber laufen. Man nennt das Moiré. Das kommt in der Fotografie relativ häufig vor, ist eine ganz bekannte Sache, die Sie auch zum Beispiel in gewissem Grad sehen, wenn im Fernsehen jemand interviewt wird, der einen Anzug mit einem ganz engen Muster, ganz fein karierten Muster hat, dann entstehen da drin plötzlich so Wellenstreifen. Und es liegt daran, dass die Frequenz, der Detaillierungsgrad dieses Musters zu fein ist, um zu dieser Abtastrate zu passen. Wir haben einfach dafür eine zu schlechte Abtastung. Und dementsprechend entstehen Signale, die gar nicht da waren, nämlich zum Beispiel dieses Wellenmuster, dieses Moiré. Das ist also eine Sache, die man bei Bildern sozusagen ganz deutlich sieht. Jetzt probieren wir mal das Ganze bei, schauen wir mal, ob das funktioniert, bei Ton. Also ich stopp's nochmal. Also was passiert da? Wir haben ein Signal, dessen Tonhöhe wir einstellen können. Und wir haben eine feste Abtastrate. Die Abtastrate ist vorgegeben. Die Abtastrate ist in dem Fall genau 8 kHz. Ja? Das ist also auch wieder bloß ein Sinuston, so wie ich es vorher hatte. Und es wird genau bei 8 kHz abgetastet. Und Sie sehen, dass das wunderbar funktioniert, solange ich niedrige Frequenzen habe. Ja, da sieht man jetzt auch optisch, das ist genauso, wie es vorher in der Vorlesung war, auf den Folien. Sie haben eben die Stützstellen sozusagen für Ihre Rekonstruktion. Und diese niedrige Frequenz, dieses Brummen mit 400 noch was Hertz da, das wird sehr schön, oder dieses Pfeifen, sehr schön rekonstruiert. Was ich jetzt machen werde, ich werde die Frequenz hochdrehen. Und dann sieht man, was da passiert. Also wie gesagt, das ist kein Problem. Jetzt sind wir bei 2000 Hertz ungefähr, funktioniert auch noch ganz prima. Jetzt wird es langsam spannend, weil wir uns jetzt auf die 4000 Hertz zu bewegen. Ja, ich finde den, da ist der Punkt. Und jetzt haben Sie den Punkt, bei genau 4000 Hertz geht mit der Abtastung genau das schief, was wir vorher sozusagen auf der Folie gesehen hat. Es wird nur noch, in dem Fall rein zufällig, der Nulldurchgang abgetastet und das Signal ist weg. Einfach deswegen, weil wir eben beim Abtasten genau mit dem Doppelten der Frequenz eben jetzt diesen Fehler machen. Und wenn wir jetzt die Abtastrate sozusagen gleich lassen, aber das Signal erhöhen, dann kommen wir natürlich in den Bereich, der einerseits unangenehm ist, das ist richtig, aber sozusagen, wo falsche Signale rekonstruiert werden. Ich höre gleich wieder auf. Der entscheidende Punkt ist, wenn Sie jetzt die Tonhöhe anhören. Also wir sind nicht mehr raufgekommen. Ich habe die ganze Zeit die Frequenz des Originalsignals hochgedreht, aber es ist, ich mache mal aus, sonst kriegen wir Ohren weh. Das Signal ist tiefer geworden. Ja, der Effekt ist, ich drehe die Frequenz vom Original hoch, aber trotzdem ist das, was nach der Rekonstruktion, was wir gehört haben, ist das, was nach der Rekonstruktion sozusagen wieder rauskommt, das ist tiefer geworden. Das heißt, Sie haben hier auch nochmal das Beispiel, da sehen Sie in Blau die Schwingung selber, das hochfrequente Signal, und Sie sehen, die roten Punkte ist das, was wir wirklich abtasten, und man kann ganz gut erkennen, sozusagen als Verbindung dieser roten Punkte, was die viel zu tiefe Frequenz ist, die wir dann tatsächlich hören. Das heißt einfach, ist nichts Dramatisches passiert, es ist schlicht und ergreifend das, unsere Abtastung, die wir da haben, diese 8 kHz, die funktioniert eben nur für Signale unterhalb der 4 kHz richtig, und ab 4 kHz macht das Unsinn. Das waren jetzt eben Aliase, und das ist sozusagen das akustische Pendant zum Moiré-Effekt, das wir jetzt hier haben, dass wir eben Wellen drin haben, die eigentlich im Originalsignal gar nicht vorhanden waren. Also das scheint eine ganz wichtige Grundeinsicht sozusagen zu sein, dass wir Zunächst mal einfach wissen müssen, Digitalisierung hat sozusagen einen bestimmten Bereich, in dem sie gut funktioniert. Ja?
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben wir ja eben den Ton geändert, aber die Abtastrate gleich lassen.
Genau.
Gibt es das Beispiel auch dafür, dass man den Ton gleich lässt, aber die Abtastrate ändert und merkt, wie das gleich?
Das würde genauso gehen. Ich muss sagen, dass ich habe halt einfach ein Applet aus dem Netz gefunden, das das macht. Sie können das ja gerne programmieren und ausprobieren oder auch mal suchen, ob Sie ein Applet finden oder irgendein Demo-Programm finden, in dem das da ist. Aber das muss genau der gleiche Effekt natürlich sein. Also wenn Sie das Signal gleich lassen und die Abtastrate verändern.
Das wäre eigentlich interessanter,
wenn wir die Compression von. Ja, kommt drauf an. Also der Effekt ist ja letztlich dasselbe. Also was Sie merken werden, ist genau so, dass Sie eben einen Ton sozusagen zunächst mal unverfälscht wenn Sie eine hohe Abtastrate haben, also größer als das Doppelte der Frequenz dieses Tons, dann hören Sie den Ton unverfälscht und wenn Sie die Abtastrate runterdrehen, dann kommt der Moment, wo Sie zweimal die Abtastrate des Tons haben, dann ist er weg und wenn Sie noch die Abtastrate verschlechtern, dann haben Sie genau den gleichen akustischen Effekt, den wir hier hatten, dann wird er immer tiefer, der Ton. Ja. Also es ist im Prinzip die gleiche Beobachtung, die Sie machen werden, bloß drehen Sie sozusagen an einem anderen Regler. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Aber ich denke, es ist ganz deutlich sozusagen, was das bedeutet. Okay, jetzt schauen wir mal. Ja, vielleicht noch eine Sache zu dem Aliasing. Unsere Signale, die wir aufnehmen, die haben natürlich einfach hohe Signalanteile. Also wenn Sie jetzt eben Orchester aufnehmen, dann sind da natürlich irgendwelche Flöten drin, die sehr hohe Frequenzen produzieren. Und die Flöte ist natürlich nicht so gebaut, dass sie Frequenzen bis zu 20 Kilohertz produziert und dann aufhört, sondern die produziert ganz wesentlich höhere Schwingungen auch in der Luft einfach. Die ist physisch da, diese Schwingung. An irgendeiner Stelle, bevor wir das Signal digitalisieren, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass diese Bandbegrenzung auch passiert, dass keine Signalanteile oberhalb von 20 Kilohertz da sind. Das kann in brutaler Art und Weise einfach dadurch passieren, dass unser Mikrofon zum Beispiel das gar nicht erst aufnehmen kann. Das ist aber typischerweise gefährlich, weil das dann meistens irgendwie unsauber abgeschnitten wird. Was man haben wird, ist, dass das Mikrofon eben bei sehr hochwertigen Aufnahmen, dass das Mikrofon durchaus noch höhere Schwingungen mitkriegt und dass man dann ganz bewusst einen Bandbreitenfilter einsetzt, wo man sagt, wir schneiden alle Frequenzen oberhalb der zum Beispiel 22 Kilohertz bei CD-Aufnahmen ab und dann fangen wir erst an zu digitalisieren. Wenn wir das nicht machen würden, diese Frequenzen rauszunehmen, dann würde uns unsere ganze Schlauheit nichts helfen, weil diese hohen Signalanteile natürlich da sind und dann als Aliase in unserem Signal wieder auftauchen und durchaus in dem hörbaren Bereich auftauchen und dann letztlich Verzerrungen des Signals machen. Also das ist ganz wichtig, dass man diese Bandbreitenbegrenzung in der Praxis auch wirklich einsetzen muss. Gleiches geht wieder für Bilder. Wenn Sie diesen Moiré-Effekt verhindern wollen, müssen Sie zuerst mal einen Weichzeichner benutzen, dann ist das weg, weil Sie das zuerst mal den Detail gerade verschleiern. Jetzt weiß ich nicht, es sind zwei Fragen, wer sind wir zuerst? Wann nehmen wir die vordere Frage zuerst? Ja, richtig, genau, der muss analog passieren, weil das eben noch vor der Digitalisierung ist. Ja.
Wie ist das dann, wenn ich ein Bild hochrechne, also vergrößere ich dann das Bild und erhöhe dann die Abtastrate?
Nee, wenn Sie ein Bild hochrechnen, dann ist ja schon fertig abgetastet sozusagen. Ja. Das Einzige, was meinen Sie, sagen Sie mal genau, was Sie mit Hochrechnen meinen. Ja, aber da ist es ja so, dass die Abtastrate sozusagen, die Auflösung, die zunächst mal gewählt wurde, als das Bild abgetastet wurde, die stammt von dem Sensor, der Kamera oder von dem Scanner oder wo auch immer das aufgezeichnet wurde, die ist fixiert und die können Sie nicht mehr verändern nachträglich. In der Regel, wenn Sie das hochrechnen, werden Sie auch keine neue Information sozusagen dazu tun können. Das Einzige, was die Algorithmen machen, also streng genommen würden ja bloß aus einem Pixel sozusagen ein Pixel machen, ein größeres Pixel ist viermal so groß, ist sozusagen ja, viermal dasselbe. Und das ist natürlich nicht so schön und deswegen sind die Algorithmen so schlau, dass sie das ausgleichen, ja, dass sie sozusagen fließende Übergänge schaffen. Das sind aber eigentlich Verfälschungen des Originals, wenn man genau ist. An der Abtastrate des Originals verbessern Sie damit nichts, Sie erzeugen aber ein Bild, das dann sozusagen so ausschaut, technisch, als hätte es eine höhere Abtastrate. Aber das ist deswegen, das Original ist einfach weg und von dem haben Sie die Information nicht, die Sie überhaupt abtasten können. Okay, ja, da waren wir eigentlich schon. Vielleicht eine Bemerkung noch. Dieses Nyquist-Theorem, das wir angeschaut haben, ist wirklich ein mathematisches Theorem. Das ist also jetzt nicht so, dass das irgendwie ungefähr rekonstruiert wird, das Signal, mit irgendwelchen Verlusten, sondern innerhalb der Bandbreitenbegrenzung kann man zumindest eine mathematische Funktion angeben, den sogenannten idealen Tiefpass, der das Signal wirklich präzise rekonstruiert. Also das ist ein mathematisch komplett beschriebener Mechanismus, der irgendwie keine Verluste mehr einführt, aber eben diese Bandbreitenbeschränkung einhalten muss. Das ist jetzt noch eine andere Sache, dass diese Rekonstruktion aus dem digitalen Signal, das Analoge wieder zu schaffen, die lässt sich mathematisch ganz gut beschreiben, aber das praktisch zu tun, noch dazu mit den Echtzeitanforderungen, dass es sehr schnell gehen muss, das ist durchaus schwierig. Und da steckt sozusagen ein Teil dessen, warum zum Beispiel CD-Spieler oder DVD-Spieler ganz unterschiedliche Preisklassen haben. Weil nämlich die Qualität dieses Digital-Analog-Wandlers eben ganz entscheidend dafür ist, wie präzise das Originalsignal rekonstruiert wird. Je besser der ist, umso näher kommt er sozusagen an dieses mathematische Ideal ran. Es gibt keinen, der wirklich so perfekt ist, wie die mathematische Rekonstruktion eigentlich wäre, aber es gibt schon ziemlich gute und es ist wirklich erstaunlich, wenn Sie den Unterschied bei genau der gleichen CD, genau dem gleichen digitalen Original zwischen einer sehr hochwertigen Rekonstruktion und sagen wir einen sehr einfachen, entsprechend billigen DA-Wandler anhören. Also da gibt es wirklich riesige Qualitätsunterschiede, unabhängig davon, was dann am Rest mit Verstärker und Lautsprecher und so passiert. Okay, also das ist jetzt mal ein großer Block gewesen, bei dem ging es um Abtastung und ich habe versucht, Ihnen das klar zu machen, was es heißt, ein Signal zu digitalisieren. Jetzt haben wir natürlich ein Problem bei der Digitalisierung. Erstens mal müssen wir das verstehen, da haben wir jetzt einiges dazu gelernt, aber zweitens müssen wir irgendwie mit diesen Massen an Daten, die da ankommen, auch zurechtkommen. Das sind sehr, sehr große Datenmengen und Sie kennen aus dem Alltag, dass man eigentlich in allermeisten Fällen irgendwelche speziellen Datenformate benutzt, um Mediendaten abzulegen, Audio, zum Beispiel ganz berühmtes MP3 oder bei Bildern JPEG oder so, die wir uns auch beide genau anschauen werden, die das Bild erheblich oder den Ton erheblich komprimierter darstellen, als es wirklich sozusagen vom Original her gegeben wäre, wenn Sie jetzt bloß diese Abtastung machen. Wir werden auch in den Übungen, ich glaube in der Vorlesung kommt es jetzt dann auch noch mal ein bisschen rumrechnen und schauen, ein wenig habe ich es auch, glaube ich, in der letzten Vorlesung schon angedeutet, wie groß die Datenmengen werden, die da entstehen. Also der spannende Punkt ist, was kann ich denn jetzt tun, um diese großen Mengen an Daten zu reduzieren? Und das ist jetzt ein größeres Kapitel, bei dem es um Kompression geht. Genau genommen wird sich das Thema Kompression durch den größten Teil der Vorlesung, zumindest so bis kurz vor Weihnachten, durchziehen. Im Moment geht es um eine spezielle Art der Kompression, die zunächst mal gar nicht so sehr für Mediendaten spezifisch ist, sondern die zunächst mal allgemein eigentlich versucht zu verstehen, wie kann ich, wenn ich große Mengen an Daten vorliegen habe, wie kann ich die kompakter machen. Sie müssen sich ja vorstellen, nach der Abtastung, wenn wir jetzt also unser Signal, ob es ein Bild ist oder einen Ton haben, dann haben wir im Prinzip ganz viele Bits einfach vor uns liegen. Der Unterschied ist minimal dazu, aus technischer Sicht, ob das jetzt ein ganz langer Text ist oder eine sehr große Zahlenkolonne oder ein abgetastetes Bild oder eine abgetastete Musik. Da müssten wir jetzt zunächst mal drauf schauen, was ist das denn eigentlich und was hat das für Eigenschaften, die wir berücksichtigen können. Es wird jetzt ein bisschen theoretisch ausschauen, was ich erzähle. Wir haben ja schon immer versprochen, dass es so... Ja, Entschuldigung?
Ich habe nur ganz kurz eine allgemeine... Ja?
Ja?
Gibt es überhaupt Daten, sage ich mal, digitale Daten, die unkomprimiert sind? Weil, wenn ich jetzt beispielsweise ein analoges Signal habe und es wird digitalisiert, dann wird ja durch das Raster wird ja festgelegt, wie gut die Qualität meines digitalen Signals ist. Und desto feiner das Raster ist, desto besser ist ja die Qualität bzw. die Datenmenge dann.
Ja.
Das heißt, ich komprimiere ja quasi schon allein durch die Digitalisierung.
Ja, man kann, glaube ich, nicht wirklich sagen, dass Sie durch die Digitalisierung komprimieren, aber Sie machen so etwas Ähnliches. Also Sie, genau genommen ist die Informationsfülle, die in dem originalen, in dem analogen Signal drinsteckt, die ist, da ist mehr Information da, ja, als das, was Sie dann tatsächlich nach Ihrer Digitalisierung haben. Das ist das, was Sie meinen. Ja. Also das Audiosignal, wirklich wie es im Konzertsaal da ist, enthält viel mehr Information, als was dann letztlich auf der CD landet. Oder auch wenn Sie eine Super-Audio-CD aufnehmen, dann kriegen Sie zwar viel mehr Information als auf der CD, als der normalen Standard-Audio-CD, aber es ist immer noch weniger als sozusagen wirklich an Informationen dem analogen Signal war. Wenn auch schon, denke ich, ein gutes Stück näher dran. Und insofern passiert Informationsverlust jedenfalls. Kompression sagt man eigentlich in dem Sinn nicht so sehr dazu, weil man damit eigentlich meint, dass man ein digitales Signal in ein anderes umrechnet sozusagen. Also Sie sprechen ja von Informationsverlust zwischen analog und digital. Aber insofern haben Sie natürlich recht, dass da Information sozusagen rausgeworfen wird. Ganz ähnlich wie später bei der Kompression. Also praktisch gesehen MP3, wenn Sie eine MP3-Datei anhören, die von Audio-CD gemacht worden ist, dann sind zwei massive Schritte von dem Originalsignal, was eben direkt sozusagen vom Künstler produziert wird. Das erste ist, dass das eben mal digitalisiert wird für die Audio-CD und das zweite ist dann nochmal die Kompression für MP3. Und in beiden Schritten verliert man eine Menge Information. Im zweiten wesentlich mehr als im ersten. Das ist noch ein Punkt für sich. Ja, das hier ist jetzt bloß eine Motivationsfolie, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, obwohl Sie das bestimmt interessiert. Wie gesagt, es geht jetzt dann in ein bisschen theoretisches Zeugs. Es tut mir leid, da kommen auch Formeln vor und sowas, das lässt sich nicht ganz vermeiden. Aber es sind Begriffe, die Sie einfach brauchen. Diese Folie, die kommt später noch mal ausführlich, wenn wir uns genauer darüber unterhalten. Sie sehen im Prinzip, worum es geht, um einen MPEG Layer 3 Encoder, also den berühmten MP3 Encoder, was da eigentlich passiert. Ich kann Ihnen jetzt die Details nicht erklären, da gibt es ganz viele Blöcke, die man anschauen muss. Ich habe einen Block jetzt farbig markiert, der ganz am Schluss ist. Da steht, hier wird noch eine Huffman-Kodierung gemacht. Und diese Huffman-Kodierung ist einfach ein Bestandteil jedes oder vieler solcher Kompressionsverfahren. Und wir werden jetzt dann gleich jedenfalls im Verlauf dieser Vorlesung uns anschauen, was diese Huffman-Kodierung eigentlich ist, was das für ein Algorithmus ist. Und den werden Sie verstehen und in Übungen auch näher anschauen. Was ich Ihnen bloß sagen will, das ist ein Algorithmus, der eigentlich, also Algorithmus sozusagen der theoretischen Informatik existiert, aber eben massive praktische Anwendungen hat. Wenn Sie diese Algorithmen nicht kennen und ihre Eigenschaften kennen, dann können Sie eigentlich nicht verstehen, wie diese Kompressionsverfahren funktionieren. Ja, nach dieser Vorrede vielleicht ein bisschen auch ein Zeichen, dass es jetzt eben theoretischer wird. Wir sind jetzt wirklich in der Informationstheorie drin. Vorher war man noch im Bereich sozusagen der Signaltechnik so ein bisschen. Jetzt geht es um die Informationstheorie, das heißt, wie können wir eine bestimmte Nachricht kodieren? Uns interessieren natürlich vorwiegend binäre Kodierungen. Wenn man das abstrakt anschaut, dann haben wir also irgendwelche Nachrichten. Letztlich werden das dann natürlich Bilder und Musikstücke sein oder Musikaufnahmen oder so. Aber um uns das Leben zu vereinfachen, kann man sagen, das sind letztlich nach der Abtastung ja alles Zahlenfolgen oder Zeichenfolgen irgendwie. Also nehmen wir irgendeinen Zeichenvorrat, einfach eine Menge von Zeichen, sagen wir Buchstaben zum Beispiel eines Alphabets. Und wir haben einen zweiten Zeichenvorrat, bei dem wir in der Regel einfach nur 0 und 1 nehmen. Und wir wollen jetzt umkodieren von diesem Originalzeichenvorrat in eine möglichst effektive Kodierung, die nur die 0 und die 1 verwendet. Das ist ein bisschen komplizierter in der Praxis, wenn Sie sich das anschauen, dann ist so ein Messwert, ist ja meistens auch schon als Binärzahl da, aber das sind dann Worte zum Beispiel von 16-Bit oder so. Und Sie können sich das so vorstellen, dass die alle möglichen Worte, alle möglichen 16-Bit-Worte beim Abtasten entstehen, das sind sozusagen die Buchstaben unseres Zeichenvorrats. Das ist ein bisschen mehr als unser normales Alphabet. Und die wollen wir wieder bloß mit 2 Bits kodieren, aber so, dass es möglichst effektiv und wirkungsvoll ist. Und das ist der gleiche Algorithmus, den Sie verwenden können, auch um einfach Text zu komprimieren. Wenn Sie sagen, ich habe Buchstaben unseres Alphabets wirklich und da stehen Texte da, Worte, die wir lesen können, und wir wollen das möglichst kurz in sozusagen binärer Codierung darstellen. Wir haben eine Abbildung von Zeichenreihen aus unserem Alphabet auf Zeichenreihen über 0 und L. Also da ist so ein kleiner Abstraktionsschritt drin, dass wir jetzt sozusagen bei den Beispielen immer so tun werden, als würden wir einfach bloß Texte in 0 und L kodieren. In Wirklichkeit wird das dann angewendet eben auf sozusagen Texte, die selber wieder aus komplexen Bitmustern bestehen. Aber Sie werden feststellen, dass das viel praktischer ist, zunächst mal über Texte zu reden. Was man vielleicht auch noch wissen muss, ist, da kommen so Symbole vor, also wie eine Funktion ausschaut, das wissen Sie ja, aber da kommen jetzt Symbole vor, die in der Informatik typisch sind, aber mathematische Symbole eigentlich sind, zum Beispiel dieses Sternchen hier. Das ist in dem Fall eine Bezeichnung, eine weit eingebürgerte Bezeichnung für die Zeichenreihen über einer bestimmten Menge von Grundzeichen. Das werden Sie in der Informatik immer mal wieder treffen. Da gibt es ein Sternchen, es gibt auch ein Plus, wo man dann sagt, das sind genau diese Zeichenreihen, aber die Leere ist nicht dabei. Da gibt es also eine Reihe von Symbolen, die so ein bisschen ausschauen wie in der Mathematik, aber in der Informatik eine Rolle spielen. Das werden Sie aber jetzt gleich sehen, wie das funktioniert. Der Herr Shannon, der vorher ja auch schon bei dem Aptas-Theorem eine Rolle gespielt hat, der ist da auch der wichtigste Urheber dieser Informationstheorie, die wir zunächst mal anschauen. Es geht um stochastische Eigenschaften. Also, wenn ich jetzt so eine Nachrichtenquelle habe, also irgendwie ein System, das mir Nachrichten liefert über meinen Grundzeichenvorrat, wie häufig kommen bestimmte Zeichen vor? Denken Sie an die englische Sprache oder die deutsche Sprache, in der kommt zum Beispiel das E viel häufiger vor als andere Zeichen. Es gibt, wir haben bestimmt schon viele Sachen darüber gelesen, auch so Tricks, wie man dann Geheimschriften dadurch entschlüsseln kann, dass man sagen kann, das Zeichen, das am häufigsten vorkommt, ist bestimmt das E. So alte Sherlock-Holmes-Geschichten und sowas. So ähnlich ist es bei den Bildern natürlich auch, dass bestimmte Helligkeitsverteilungen zum Beispiel in einem Bild oder bestimmte Helligkeitstöne sozusagen sich wiederholen, häufiger vorkommen. Dementsprechend kann man das gleiche Verfahren da auch anwenden. Ja, also wir haben, um jetzt wieder abstrakt zu werden, irgendein Sender sozusagen, der gibt uns Nachrichten, der sagt uns Texte über einen Grundzeichenvorrat. Und wir nehmen jetzt an, so wie das bei der deutschen Sprache eben ist, da gibt es eine Tabelle, wo man weiß, wenn das Text in der deutschen Sprache ist, welcher Buchstabe kommt wie häufig vor. Wir haben also diese Verteilung, Häufigkeitsverteilung, wir haben eine Tabelle, in der steht drin, wie häufig kommt welches Zeichen tatsächlich vor. Also jetzt haben wir hier mal nur ein einfaches Beispiel, bloß 4 Zeichen, A, B, C und D. Und wir haben 2 verschiedene Häufigkeitsverteilungen, 2 bisschen extreme Häufigkeitsverteilungen, wir werden gleich noch welche anschauen, die ungleichmäßiger sozusagen sind. Naja, das eine ist schon ungleichmäßig, aber in der extremen Art ungleichmäßig. Das ist eine Nachrichtenquelle, bei der das Zeichen A mit der Häufigkeit 1 vorkommt und alle anderen mit der Häufigkeit 0. Also man macht es so, dass die Häufigkeiten sich zu 1 aufsummieren müssen über das, in dieser Tabelle, also die Summe dieser Zeile Häufigkeiten. Also Sie haben für das Zeichen A, da haben Sie die Häufigkeit PA 1 und für die Zeichen alle anderen verschieden von A haben Sie die Häufigkeit 0. Was heißt denn das über den Informationsgehalt? Das ist nämlich der Kerngedanke, der hinter diesen Kompressionsverfahren dann auch steckt. Wenn ich ein Zeichen kriege, wie viel steckt denn da an Information drin? Wie viel Bit muss ich dafür unbedingt spendieren? Oder wie wenig kann ich vielleicht auch nur spendieren? Ja, und wenn Sie jetzt dieses Zeichen A anschauen, dann ist das natürlich eine furchtbar langweilige Nachrichtenquelle. Ich meine, das will man nicht in der Praxis. Ja, Sie wissen sowieso, der sagt nur A. Der sagt nie ein B, ein C oder ein D. Er sagt einfach bloß immer A. Das heißt, der Informationsgehalt, wenn der mal wieder ein A sagt zu mir, der ist extrem gering, weil ich kann mir das selber denken, dass dann A kommen wird. Was soll sonst kommen? Also ist der Informationsgehalt sozusagen null. Schlicht null. Null Bit sozusagen. Und dass wir den Informationsgehalt in Bit messen, das schauen wir uns gleich an. Den Entscheidungsgehalt sozusagen. Jetzt haben wir eine andere Nachrichtenquelle, die ist netter zu uns. Die sagt nicht bloß immer A, sondern die sagt A, B, C und D. Und zwar ziemlich gleich verteilt. Das heißt, wenn wir ganz lange zuhören, dann ist treten die einfach mit der gleichen Häufigkeit jeweils ein Viertel auf. Dann sagt uns das nächste Zeichen natürlich eine ganze Menge. Da steckt eine ganze Menge Information drin, weil wenn wir jetzt sozusagen das nächste Zeichen erwarten, also der Zeitpunkt, wann das kommt, spielt keine Rolle, sondern einfach, wenn wir das nächste Zeichen jetzt anschauen, ja, was ist denn die Information, die wir bekommen? Wir bekommen 1 aus 4 sozusagen. Wir wissen, es müsste 1 von den 4 kommen. Wir haben keine Chance irgendwie zu erraten, welches von denen wahrscheinlicher ist als das andere. Die sind alle gleich wahrscheinlich. Das heißt, wir haben die Entscheidung sozusagen, also wir kriegen die Information, die einer Entscheidung entspricht, ein Element aus einer Menge von 4 auszuwählen. Aus den 4 A, B, C, D 1 rauszusuchen. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das messen, sozusagen diese Information, die mir da vorliegt? Ein guter Schlüssel ist das, was ich gerade gesagt habe, diese Menge von 4 Elementen und ich will 1 auswählen. Dazu habe ich ja Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt aus den 4 1 auswählen will, dann will ich das Ding zunächst mal halbieren und sagen, ist es aus der Menge AB oder der Menge CD und dann werde ich diese zweielementigen Mengen sagen, ist es jeweils das A oder das B oder in einem anderen Fall ist das C oder das D. Das heißt, ich kann die Auswahl aus 4 Dingen, 1 aus 4 zu treffen, kann ich immer mit 2 Entscheidungen treffen. Ich kann es auch blöd machen und kann natürlich das erste nehmen und das mit den anderen 3 vergleichen oder so. Aber wenn man es richtig macht, dann ist es so, dass ich mit 2 Entscheidungen 1 aus 4 auswählen kann. Ja, Sie haben, 4 Kärtchen vor sich liegen und suchen einen bestimmten Namen, dann können Sie zuerst mal sich die eine Hälfte nehmen und das, ob es in der einen Hälfte drin ist und dann schauen, welche von den beiden ist es denn. Und wir wollen auf diese binären Entscheidungen raus, weil das sind unsere Bit. Also wie viele binäre Entscheidungen sind es, um 1 aus 4 auszuwählen? Ja, 2 Bit eben. Das heißt, wir haben hier diese Häufigkeit sozusagen umgesetzt jetzt in eine Zahl. Das ist eigentlich bloß eine andere Art, das auszurechnen. Also wir sagen eigentlich immer noch, das ist ein Viertel, aber wir sagen nicht, das ist diese Wahrscheinlichkeit ein Viertel, ist ein Viertel, sondern wir sagen, das braucht 2 Entscheidungen dafür, um eben ein Viertel zu finden. Und das kann man jetzt mathematisch ganz einfach sozusagen darstellen, weil wenn Sie sich überlegen, mit einer Entscheidung, na, da kann ich natürlich 2, 1 aus 2 auswählen. Mit 2 Entscheidungen haben wir gerade gehabt, kann ich 1 aus 4 auswählen. Mit 3 Entscheidungen kann ich 1 aus 8 auswählen. Mit 4 Entscheidungen 1 aus 16 und so weiter. Das heißt, Sie haben diesen Zusammenhang, wenn Sie jetzt die Zahl der Entscheidungen xa nehmen, dann haben Sie 2 hoch die Anzahl der Entscheidungen, entspricht dem Kehrwert unserer Häufigkeit. Also bei einem Viertel, ein Viertel ist der Kehrwert 4 und das ist 2 hoch 2. Ja, mit 2 Entscheidungen haben Sie sozusagen, diese 2 Entscheidungen entspricht dem, dass Sie sozusagen eine aus 4 Möglichkeiten präsentiert bekommen. Im Prinzip ist das eigentlich nur eine Art und Weise, dieses PA umzurechnen in ein XA und das kann man natürlich auch noch expliziter machen, wenn Sie das PA kennen und Sie wollen das XA ausrechnen, das ist jetzt schlichte Mathematik, da müssen Sie natürlich das 1 durch PA nehmen und eine Logarithmusfunktion anwenden, um auf das XA zu kommen, und zwar zur Basis 2, das heißt, wir müssen den Zweierlogarithmus anwenden. Gegeben das PA ist das XA der Zweierlogarithmus des Kehrwerts. Und das stimmt hier auch, also wenn Sie da, schauen wir das untere Beispiel an, 0,25, Kehrwert von 0,25 ist 4, Zweierlogarithmus von 4, also welche Zahl ist es, die 2 hoch diese Zahl genommen, die 4 ergibt, das ist natürlich die 2. Das heißt, das ist dieses XA. Und da oben, wenn Sie die 1 haben, der Kehrwert von 1 ist 1, welche Zahl ist es, die man einsetzen muss bei 2 hoch x, damit die 1 rauskommt? Das ist natürlich die 0, 2 hoch 0 ist 1. Das heißt, Sie haben tatsächlich sozusagen eine Umrechnung dieser Häufigkeiten in Entscheidungsvorgänge, in Bits. 1 aus 4 sozusagen ist 2 Bit. Na, jetzt wird spannend, wenn ich jetzt Nachrichtenquellen habe, die komplizierter sind. Und ich habe schon gesagt, es kommen Formeln, die sind aber, haben wir eigentlich schon verstanden, die Formeln, wenn Sie genau hinschauen. Schauen wir uns erstmal diese ersten beiden Quellen, die kennen wir ja, das sind die gleichen wie vorher. Schauen wir uns die dritte an, die ist spannender, weil bei der haben wir das A, B, C und D in verschiedenen Häufigkeiten. Das A hat sozusagen die Hälfte aller möglichen Fälle, das B ein Viertel und das C und das D jeweils ein Achtel. habe ich gerade so gemacht, dass es schön mit den Smile-Potenzen geht. Und das bedeutet tatsächlich, dass wenn ich wenn mir jetzt ein A gezeigt wird als nächstes Zeichen, dass das eigentlich weniger Information trägt, als wenn mir ein C gezeigt wird. Weil die C, das sind die ganz seltenen. Ein C zu bekommen entspricht sozusagen der Auswahl von einem aus 8. Das ist ein Achtel nur häufig. Ja. Das A zu bekommen ist eine Auswahl von einem aus 2. Der Informationsgehalt ist also verschieden. Das heißt, der Informationsgehalt, den ich mit dem A habe, ist weniger als mit dem C. Und das, wenn ich in Bits sozusagen fassen will, dann kann ich sagen, mit unserer schönen Formel, die wir vorher hatten, ja, die XA ist 2 Logarithmus 1 durch PA. Ja, bei 0,25 haben wir es schon ausgerechnet, da ist das XA 2. Bei 0,5, 2, also das ist die Hälfte, also 2, was ist 2 hoch 1 ist 2, das ist der 2 Logarithmus 1. Das ist sozusagen ein Bit. Ja, und beim C und D, das sind Achtel. Kehrwert ist 8, 2 hoch 3 ist 8, also der 2-Logarithmus ist 3 und dementsprechend sind das 3 Bit. Das ist jetzt eine komplizierte Art sozusagen daran zu denken, aber letztlich kann man sagen, sozusagen der Informationsgehalt eines Zeichens, abhängig von dieser statistischen Verteilung, die wir haben, den können wir quasi ausrechnen. Und wir können auch ausrechnen sozusagen, was jetzt für eine Nachrichtenquelle denn eigentlich der durchschnittliche Informationsgehalt ist. Das ist ganz einfach, indem Sie nämlich einfach diesen Informationsgehalt jedes Einzelzeichens nehmen, über alle Zeichen des Zeichenvorrats aufsummieren und natürlich jeweils multiplizieren mit der Häufigkeit, wie er vorkommt, dass Sie wirklich den Durchschnitt ermitteln. Das ist quasi nur die gewichtete Summe mit den Häufigkeiten sozusagen dieses jeweiligen Informationsgehalts. Und das ist, wenn man es jetzt einsetzt, XA haben wir vorher verstanden, das ist jetzt diese Durchschnittbildung, dann kommt diese schöne grüne gelbe Formel da raus, H ist Summe über das Alphabet PA mal 2er Logarithmus 1 durch PA. Schaut schon ganz schön beeindruckend aus. Ist ein interessantes Maß, das man in der Informationstheorie Entropie nennt. Ja, wenn Sie das jetzt ausrechnen, konkret für unsere drei Nachrichtenquellen, dann ist es ja so, dass Sie einfach den Durchschnitt dieser XAs bilden. Das ist ganz am einfachsten bei der Quelle 2, weil die alle gleich sind, ist der Durchschnitt natürlich auch 2. Bei der Quelle 1 ist es auch nicht so furchtbar schlimm, da haben wir nur ein Element, das der Durchschnitt, das was das eine Element hat, also 0. Und bei der Quelle 3 müsste man natürlich sagen, das ist jetzt 1 mal 0,5 plus 2 mal 0,25 plus 3 mal 0,125 plus 3 mal 0,125. Ja, also das sind, kann man jetzt ein bisschen dran rumrechnen, das ist hier ein halbes, noch ein halbes, dann haben wir 1 und dort hinten kommen wir dann auf 0,75, also auf 6 Achtel, also 3 Viertel, wenn wir das zusammenrechnen. Das heißt, es ist dann ein Wert von 1,75, der also ein bisschen weniger ist als bei der Quelle 2. Das bedeutet, diese Quelle 3, die enthält sozusagen im Schnitt weniger Informationen als die Quelle 2. Die Quelle 2 ist rein gleich verteilt. Da kann ich sozusagen, bei jedem Zeichen habe ich die maximale Information. Es ist eine rein zufällige Folge. Während die Quelle 3, die hat sozusagen Regelmäßigkeiten, wie die natürliche Sprache auch, in der bestimmte Sachen häufiger vorkommen. Und dementsprechend ist die Information, die drin steckt, weniger. Und dann wäre es blöd, die so zu kodieren, wie eine Quelle, in der alles sozusagen rein zufällig ist. Ich kann diese Spezialitäten ausnutzen. Ich kann sagen, durch Kodieren, durch geschicktes Kodieren, kann ich sozusagen näher drankommen an die den Informationsgehalt, der da ist. Und das ist das Letzte, was ich noch mache, und dann machen wir eine kurze Pause. Wenn ich mir jetzt also vorstelle, ich kodiere diese Nachrichten mit Bits, dann kann ich dort oben sagen, okay, 2 Bits spendieren und für A, B, C, D habe ich ja halt die 4 möglichen Kombinationen, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Prima. Dann kann ich mir überlegen, was ist jetzt sozusagen, das ist die Kodierung, hier ist ein Zeichen, und hier ist die Kodierung des Zeichens, es sind immer 2 Bit. Ja, und wie lang ist durchschnittlich die Kodierung eines Zeichens? Ja, die ist natürlich 2, ganz klar. Das heißt, wir haben eine durchschnittliche Wortlänge pro Codezeichen von 2. Dort unten haben wir eine Nachrichtenquelle, die wir uns vorher gerade angeschaut haben, die hat diese sogenannte Entropie von 1,75, haben wir gerade mühsam ausgerechnet. Und wir haben den gleichen Code benutzt wie oben jetzt, wo wir einfach auch das A durch ABCD jeweils durch 2-Bit kodieren. Jetzt haben wir eine durchschnittliche Wortlänge, das ist dieses L von, auch von 2 natürlich, wie oben, weil es der gleiche Code ist. Ne, dieses L berechnet sich einfach als die CA, CA ist jeweils der Code für ein Zeichen. Dann kommen diese senkrechten Striche, das soll heißen die Länge dieses dieser Zeichenreihe, also das sind in dem Fall bei der Zeichenreihe mit 2-Bit eben genau die Länge 2, es sind 2. Und das wieder sozusagen gewichtet mit den Häufigkeiten zusammengerechnet, was jetzt, nachdem alle gleich sind, in dem Fall keinen Unterschied macht. Das heißt, es ist genau die Situation, wenn wir sozusagen blöd kodiert haben. Wir stecken zu viel Information in unseren Code rein im Vergleich zu dem, was an Information in der Nachrichtenquelle eigentlich da ist. Wir müssten durchschnittlich diese 0,25 Bit pro Zeichen, müssten wir irgendwie rausholen können noch. Das ist genau das. Wir könnten es eigentlich, allein durch die statistische Verteilung könnten wir es effektiver kodieren, können ein Viertel Bit pro Zeichen sparen. Man sagt auch, das ist ein redundanter Code, nämlich der Unterschied hier, diese 0,25, das ist jetzt ein Code, der sozusagen zu viel Information enthält im Vergleich zu der, die tatsächlich in der Nachrichtenquelle da ist. Das ist der Begriff der Redundanz, das kennen Sie sonst eigentlich auch, den Begriff. Das ist so überflüssige Information sozusagen. Also wenn jemand was immer wieder wiederholt, dann sagt man, das ist ja eigentlich redundant, man kann das wegstreichen. Und genau so geht es jetzt darum, ja, können wir irgendeinen Trick finden, wie wir diese 0,25 Bit pro Zeichen wegstreichen können. Das ist natürlich schwer vorstellbar zunächst mal ein Viertel Bit pro Zeichen, aber genau das werden wir jetzt dann nach der Pause uns genauer anschauen. Und genau das ist dieser Huffman-Algorithmus. Also machen wir um 5:05 wieder weiter, ja? Oder 6:05. Ja, dann machen wir. Ja, dann machen wir bitte weiter an dem Thema. Es gab in der Pause eine Frage, die ganz wesentlich ist. Also sollten Sie irgendwelche Stellen nicht wirklich erkennen, was jetzt da gemeint ist, dann ziehen Sie sich nicht einfach zurück und sagen, das werde ich schon noch mal irgendwann verstehen, sondern versuchen Sie wirklich zu fragen, weil es gibt so Kleinigkeiten. Also vielleicht manche kennen die Abkürzung, manche nicht, aber diejenigen, die es nicht kennen, sollten bitte, bitte fragen. Dieses LD, das da vorher vorkam, ist, denke ich, schon eingeführtes mathematisches Zeichen und das steht für Logarithmus Dualis. Und ist nichts anderes als der normale Logarithmus zur Basis 2. Also Sie kennen halt den Logarithmus zur Basis 10 in der Regel. Das ist das, was alle Taschenrechner können. Das bedeutet übrigens auch, wenn Sie praktische Übungen machen zu diesen Themen hier, dann wird man das öfter mal den Zweierlogarithmus ausrechnen müssen. Also gerade in den Übungen wird das jetzt mal wieder passieren. Dafür ist es extrem gut, wenn Sie einen technisch-wissenschaftlichen Taschenrechner haben, der die Logarithmusfunktion hat. Und wenn Sie nochmal sich versuchen, daran zu erinnern, wie ich denn den Zweierlogarithmus ausrechne, wenn ich den Zehnerlogarithmus habe. Also ist nicht schlimm, Sie müssen einfach den Zehnerlogarithmus durch einen Zehnerlogarithmus von 2 teilen im Wesentlichen. Aber das sollten Sie sich vielleicht für die Übungen dann auch nochmal bewusst machen. Weil es wird nicht immer so einfach sein wie jetzt hier, dass wir mit einfach Zweierpotenzen rechnen, wenn wir es im Kopf machen können. Ja? Das kann sein, dass das Mikro, dass dem die Batterie ausgeht. Es ist nämlich an, es wird auch was übertragen. Es hat bloß offensichtlich viel weniger Kraft als vorher. Ich muss mich da mit dem Hausmeister auch in Verbindung setzen. Das letzte Mal ist das Mikro ausgetauscht worden vor der Vorlesung. Dieses Mal ist es nicht ausgetauscht worden. Ich glaube, das sind auch welche, die geladen werden müssen. Ja? Also es ist an, ja, es leuchtet und wenn man draufklopft, kommt ein bisschen was, aber es ist offensichtlich zu schwach momentan, die Übertragung. Tut mir leid. Und da kann ich jetzt auch nicht wirklich viel dran ändern. Sag mal, gut, man könnte jetzt mal probieren. Sollen wir das mal probieren? Ich glaube, das ist mir. sehen Sie, das ist das Problem. Also das hat keinen Sinn. Also was ich versucht habe, ist über den... ich habe zwei Mikrofone, eins für den Podcast und eins für den Hörsaal. Aber das führt zu einer Rückkopplung. Wir müssen uns erstmal schauen, wie man die wieder rauskriegt. Also, weil im Prinzip geht ja der Ton vom Laptop auch in den Hörsaal-Sound. Also ich versuche laut zu reden und das nächste Mal das sicherzustellen, dass das Mikrofon auch wirklich neu geladen wird. Ja, also wenn wir eine Nachricht kodieren wollen, das war die Stelle, an der wir stecken geblieben sind, dann wollen wir sozusagen den Informationsgehalt der Nachricht ausnutzen. Der Informationsgehalt der Nachricht wird gemessen letztlich in Bit pro Zeichen und diese sogenannte Entropie sagt uns, wie viele Bit pro Zeichen steckt an Informationen in der Nachricht drin. Also die 1,75 war das in dem Beispiel. Und wie kann ich denn jetzt dieses Viertelbit rausholen? Nun ja, das Einfachste ist mit einem Code variabler Länge, variabler Zeichenlänge sozusagen oder Wortlänge zu arbeiten. Sie sehen dort oben nochmal die Quelle 3 hier, die eben nun 1,75 Bit pro Zeichen Redundanz hat, Entropie hat und bei der die Codierung, die 2 Bit pro Zeichen spendiert, natürlich um ein Viertel Bit pro Zeichen redundant ist. Darunter sehen Sie eine Codierung, die geschickter ist. Und man merkt auch schon, dass die was zu tun hat mit der Rechnung, die wir vorher hatten, nämlich, dass wir hier sozusagen die Anzahl der Entscheidungen 1, da die Anzahl der Entscheidungen 2 und dort hinten 3 hatten, dementsprechend, wie vorher diese Anzahl der Entscheidungen war, so viele Bits werden da auch spendiert. Es wird nämlich für das häufigste Zeichen genau ein Bit spendiert, für das zweithäufigste 2 Bit und für die seltensten Zeichen 3 Bit. Und da ist noch ein kleiner Trick natürlich dabei. Wenn Sie sozusagen ja, verschiedene Zeichenreihenlängen haben für Ihre Codierung, dann müssen Sie natürlich aufpassen, dass Sie das Ende sozusagen des Zeichens erkennen. Also wenn da jetzt eine 0 kommt und danach eine 1, dann muss man natürlich merken, nach der 0 ist das Zeichen vorbei und die 1, die danach kommt, ist der Anfang eines weiteren Zeichens. Und wenn Sie den Code hier anschauen, ist der auch so gewählt, dass das mit 0 anfangen tut nur diese eine Codierung und alle anderen fangen mit 1 an. Das heißt, wenn Sie die 0 haben, dann wissen Sie, wenn Sie den Text lesen, dass das Zeichen A sein kann. Und wenn dann ein weiteres 0 kommt, dann ist es wieder ein A. Und wenn dann ein 1 kommt, dann ist es jedenfalls kein A mehr, sondern eins der anderen Zeichen. Schauen wir uns gleich nochmal genauer an, diese sogenannte Fano-Bedingung. Also es ist nicht bloß irgendeine 3-Bit-Kodierung, sondern eine, die eben diese spezielle Eigenschaft hat. Ja, und wenn man die Wortlänge anschaut, dann ist es eben so, dass Sie hier ja im Prinzip genau die gleiche Rechnung haben wie vorher. Sie haben hier einmal 0,5 plus zweimal 0,25 plus dreimal 0,125 und nochmal plus dreimal 0,125. Und das ist genauso, wie wir vorher ausgerechnet haben, kann man auch da jetzt wieder ausrechnen, dass das genau 1,75 sind. Das heißt, dieser Code spart im Schnitt genau dieses Viertelbit pro Zeichen ein. Natürlich nicht pro einzelnen Zeichen, wenn Sie ein Zeichen anschauen, dann ist das eben 1, 2 oder 3 Bit lang, wie es kodiert wird. Aber in der Gesamtheit, wenn Sie viele Nachrichten sozusagen anschauen oder eine sehr lange Nachricht, die der Wahrscheinlichkeitsverteilung folgt, wenn es eine lange Nachricht ist, dann haben Sie sozusagen genau die gleiche durchschnittliche Länge des Codeworts pro Zeichen, wie unsere Entropie angibt. Und dann sagt man, dass die Redundanz ist 0, weil der Unterschied zwischen Wortlänge und Entropie gleich 0 geworden ist, wie es vorher auch war bei dieser gleichverteilten Quelle und diesem Code, wo beides 2 war. Und ein Code, bei dem die Redundanz 0 ist, der ist optimal. Man muss immer noch dazu sagen, dass Redundanz nicht unbedingt was Schlechtes ist. Jetzt versuchen wir gerade, die Redundanz zu minimieren, einfach weil wir so effektiv wie möglich speichern und übertragen wollen. Wenn Sie im täglichen Leben sozusagen sich anschauen, wie da Signalübertragungen, Nachrichtenübertragungen funktionieren, dann steckt da eine Menge Redundanz drin. Also natürliche Sprache habe ich da bewusst einen Text hingeschrieben, wenn Sie da dieses Beispiel und natürliche Sprache, dass da das E fehlt, sogar das häufigste Zeichen, das eben das weglässt, ne? Das trägt ja auch die wenigste Information. Wenn man das weglässt, kann man trotzdem immer noch lesen. Das heißt, die natürliche Sprache ist so redundant, dass Sie dort Verfälschungen ohne weiteres verkraften können, bis zum gewissen Grad. Irgendwann eben nicht mehr und das wird durch Redundanz erledigt. Und das Gleiche macht man in der Informatik schon auch und in der Informationstechnik. Sie haben zum Beispiel bei dieser Audio-CD, von der die Rede war, die wir uns auch in der Medientechnik dann nochmal genauer anschauen, nicht bloß diese Abtastwerte, die da gespeichert sind auf der CD, sondern eine Menge redundante Informationen dazu, die eben dafür sorgt, dass man Fehler erkennen kann und zum Teil auch korrigieren kann. Genauso haben Sie im Hauptspeicher von Rechnern, haben Sie Paritätsbits, die sozusagen überprüfen, so eine Art Quersummen quasi der Worte, die da gespeichert sind und letztlich erlauben zu überprüfen, ob das noch korrekt sein kann, was da steht. Und das ist auch einfach redundante Information. Gibt es an vielen Stellen, treffen Sie immer mal wieder. Redundanz fügt man also durchaus auch an anderen Stellen ein, ganz bewusst. Jetzt geht es uns darum, die Redundanz zu reduzieren. Ja, jetzt habe ich gesagt, wir wollen jetzt endlich mal komprimieren. Jetzt müssen wir die Idee natürlich umsetzen. Bevor wir jetzt wirklich diese Kompression tatsächlich machen, vielleicht eine ganz grobe Klassifikation, dass wir wissen, wo wir uns überhaupt bewegen. Also Kompressionsverfahren ganz generell kann man einteilen in zwei verschiedene Kategorien oder nach zwei verschiedenen Dimensionen, könnte man eigentlich mal sagen, wo es jeweils zwei Kategorien gibt. Also die erste Dimension ist universell versus speziell. Ein Kompressionsverfahren ist universell, wenn es ja praktisch für jede Art von Information funktioniert, unabhängig von den Medientypen insbesondere. Jetzt gerade dieses Verfahren von Huffman, das wir anschauen werden, das basiert auf einem ganz allgemeinen Prinzip der Stochastik, eben wie wir es gerade angeschaut haben, und geht genauso für Texte wie für Bilder, wie für Töne. Kann man in jedem Fall anwenden. Es gibt spezielle Verfahren, die gehen nur auf bestimmten Medientypen. Also zum Beispiel nur mit Bildern, zum Beispiel nur mit Ton. Das ist eine ganz wesentliche Unterscheidung. Also wenn Sie jetzt anschauen, JPEG zum Beispiel, macht einfach keinen Sinn, jetzt auf Ton oder auf Texte anzuwenden. Das ist einfach nur für Bilder da. Oder auch GIF vielleicht, um ein einfaches Format zu nennen. Das sind also spezielle Kompressionsverfahren. Das ist einmal das Erste und das, was man sehen muss, wo wir uns bewegen. Und dort bewegen wir uns jetzt, indem wir es weiter anschauen, zunächst mal bei den universellen Verfahren. Die speziellen kommen dann, wenn wir die einzelnen Medientypen durchgehen, wenn wir über Audio, Video und so weiter, Bilder reden, dann schauen wir spezielle Verfahren an. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass das Verfahren Verluste einführt oder nicht. Ja, wir haben vorher schon gesagt, bei der Kompression zum Beispiel von Audiodateien, das kennen Sie auf MP3, dort werden natürlich, also zum Beispiel MP3, es gibt andere auch, werden natürlich Verluste erzeugt, weil die Kompression auch so stark ist. Es gibt aber auch Kompressionsverfahren, die einfach bloß komprimieren, ohne Informationsverlust zu erzeugen. Das sind natürlich die interessanteren, aber auch die, die nicht so stark komprimieren. Und die wir jetzt uns zuerst anschauen, sind die, die sozusagen auf ganz grundlegenden mathematischen Prinzipien beruhen, die verlustfrei sind. Und später dann JPEG, MP3 und so weiter, das sind Beispiele für verlustbehaftete Verfahren. Wenn man die genauer anschaut, stellt man fest, dass die im Detail dann eine Kombination aus verlustfreien und verlustbehafteten Methoden sind. Darum muss man die verlustfreien auch zuerst mal sich anschauen, bevor man da tiefer einsteigt. Ja, und jetzt wollen wir uns die einzelnen Verfahren anschauen. Ich habe jetzt schon Huffman so oft gesagt, den schauen wir uns jetzt wirklich an. Und es gibt dann weitere Verfahren, ganz kurz die arithmetische Kodierung, die ganz ähnlich ist bei Huffman. Und da muss man sehen, wie weit wir jetzt in die zeichenorientierten Verfahren heute noch reinkommen. Lauflängenkodierung und LZW. Das sind die, die wir uns anschauen werden. Die sind alle universell und verlustfrei. Also zunächst mal dieses Huffman-Verfahren. Die Grundidee dabei ist eigentlich sehr einfach. Die besteht darin, dass ich, wie man es vorher auch schon hatte, bei diesem Code, den ich Ihnen gezeigt habe, dass man die häufigeren Zeichen kürzer kodiert. Ja, da war dieses A, das 0,5 hatte, nur mit einem Bit kodiert. Das macht man an vielen Stellen, wenn Sie an den Morsecode zum Beispiel denken, der nicht mehr so häufig verwendet wird, aber den vielleicht viele kennen, wo man durch kurze und lange Töne sozusagen oder irgendwelche Signale, die einen ausgeschaltet werden, Buchstaben kodiert. Dort ist auch das E zum Beispiel mit einem einfachen kurzen Zeichen, also bloß mit einem DIT sozusagen beschrieben, während andere Buchstaben, ja, man kennt es zum Beispiel vom SOS, ja, das ist ein klassisches Signal, das sind S sind drei kurze Signale, also DIT, DIT, DIT und O sind drei lange, da, da, da und DIT, 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 da, da, da ist das klassische SOS-Signal. Man sieht, Buchstaben S und O sind relativ seltene, da spendiert man jeweils drei einzelne Interaktionen sozusagen, drei Symbole und das E ist sehr knapp, da nimmt man nur eins. Und so ist es bei der Huffman-Kodierung im Prinzip auch. Wir wollen also einen Code variabler Wortlänge, der erstens Zeichen großer Häufigkeit mit kurzen Zeichenfolgen sozusagen repräsentiert und der zweitens noch die Eigenschaft hat, die ich vorher erwähnt habe, diese Fano-Bedingung oder Fano sollte man eigentlich sagen. Das ist ein amerikanischer Mathematiker und Informationstheoretiker, auch ein Name, bei dem übrigens der Huffman studiert hat. Und der Begriff Fano-Bedingung bezeichnet einfach, dass kein Codewort Anfang eines anderen ist. Das heißt, wenn das A mit 0 anfängt, dann müssen, oder wenn das Codewort A 0 ist, dann müssen alle anderen Codeworte für andere Zeichen, die müssen auf jeden Fall schon mal mit einer 1 anfangen, weil sie nicht mit der 0 anfangen dürfen. Das Codewort für A ist verbraucht und die anderen dürfen nicht damit anfangen. Der Zweck des Ganzen ist natürlich, dass wenn Sie jetzt eine Folge von Bits vor sich haben, dass Sie dann die Grenzen sozusagen eindeutig rekonstruieren können. Können wir dann gleich noch am konkreten Beispiel machen. Jetzt gibt es eine Idee, wie man an den Algorithmus rankommt. Nämlich, wenn wir eine optimale Kodierung haben, dann können wir davon ausgehen, dass die Zeichen mit der niedrigsten Häufigkeit gleich lang kodiert sein müssen. Da steht hier eine Beweisskizze. Ich denke, die Zeit ist soweit fortgeschritten, dass ich die jetzt nicht im Detail mit Ihnen durchgehen werde. Auch weil das vielleicht an manchen Stellen eher für einen Einstieg verwirrt. Wir können vielleicht auch nochmal in den Übungen drauf eingehen. Aber das ist zumindest die entscheidende Beobachtung, die der Herr Huffman gemacht hat, angeblich in der Vorlesung von dem Herrn Fano, dass wir zunächst mal eigentlich die Zeichen mit der geringsten Häufigkeit anschauen müssen. Und die beiden sollten gleich lang kodiert sein. Das heißt, da habe ich einen Schlüsselpunkt, an dem ich anfangen kann, die Kodierung aufzubauen. Es wäre verkehrt, mit den Zeichen der größten Häufigkeit anzufangen, zu sagen, denen gebe ich jetzt sozusagen jeweils ein Bit. Da kommt man nicht zum Ende mit dem Algorithmus. Man sollte mit den Zeichen der niedrigsten Häufigkeit anfangen. Und das ist die Idee, auch schon relativ alt, 1951 hat David Huffman das entwickelt. Also wir haben einen Zeichenvorrat mit Häufigkeitsverteilung und wir erstellen diese Kodierung. Und zwar geht es so, dass wir in jedem einzelnen Schritt die Einträge niedrigster Häufigkeit suchen und sagen, die kodieren wir mit einer Ja-Nein-Entscheidung mit 0 und 1. Da steht jetzt 0 und L, also 0 und 1 ist genau dasselbe, also ein Bit, 0 und 1. Und trage die Summe der Häufigkeiten dann letztlich dafür ein. Was soll das heißen? Also wir haben jetzt diese Tabelle A, B, C, D mit diesen Häufigkeiten halben Viertel und bei den restlichen beiden Achtel. Was sind die beiden Elemente mit der niedrigsten Häufigkeit? Das sind natürlich C und D, die jeweils ein Achtel haben. Das sind die niedrigsten Werte da drin. Das heißt, wir werden zwischen C und D eine Ja-Nein-Entscheidung machen. 0, 1. Und sagen jetzt sozusagen für den Algorithmus, für dieses Verfahren, das diesen Code bestimmt, sagen wir, wir schreiben unsere Tabelle hier um, wir erzeugen einen neuen Eintrag, der ist so ähnlich wie die anderen Einträge für Zeichen und ihre Häufigkeiten, aber da steckt nicht ein Zeichen drin, sondern gleich zwei Zeichen, zusammen mit dieser Struktur, dass wenn wir eine 0 haben, dann nehmen wir die C und wenn wir eine 1 haben, dann nehmen wir die. Ob wir jetzt für das C die 0 nehmen oder für das D, das ist völlig egal. Es gibt äquivalente Codes, aber natürlich verschiedene Codes. Also nehmen wir an, für das C das 0 und für das D das 1. Was da drin steht, ist ein kleiner Baum im Sinn der Informatik. Bäume sind eine klassische Datenstruktur in der Informatik für ja, Strukturen, die sozusagen hierarchisch aufgebaut sind. Und wir haben hier also nicht bloß die zwei Elemente, C und D, das sind die sogenannten Blätter an dem Baum, sondern wir haben auch Kanten, die dorthin führen. Und an den Kanten stehen auch Markierungen dran, 0 und 1. Und es gibt oben eine Wurzel, wie ich jetzt an alle Blätter in diesem Baum drankomme. Der ist jetzt sehr klein, das Bäumchen, aber das wird gleich wachsen. Das muss man nicht gießen, sondern weiterrechnen. Jetzt haben wir also als Eintrag statt des Zeichens haben wir dieses kleine Bäumchen, das jetzt zwei Elemente umfasst. Und wir haben natürlich eine Häufigkeit, das ist einfach die Summe der beiden Häufigkeiten, die da eingebaut wurden. Also 0,25, also ein Viertel ist die Summe der beiden Achtel. Jetzt rechnen wir weiter. Immer nach dem gleichen Prinzip. Was wir hier machen, ist ein Algorithmus. Also Sie werden hoffentlich in der Einführung in die Informatik eben den Begriff des Algorithmus auch kennenlernen und feststellen, dass das so eine Art Kochrezept ist, ja, eine Rechenvorschrift, wo genau aufgeschrieben ist, was muss ich als nächstes tun. Das war jetzt hier nicht so ganz genau aufgeschrieben, aber es reicht für unsere Zwecke. Ich mache jetzt einfach so lange weiter, ja, bis ich nicht mehr weitermachen kann. Das heißt, wir haben diese Situation hier und wir suchen weiter nach den beiden Elementen mit der niedrigsten Häufigkeit. Ja, ein Viertel und ein Viertel, das sind die beiden mit der niedrigsten Häufigkeit, die suchen wir uns raus und machen eine Ja-Nein-Entscheidung zwischen den beiden. Also ist das eine das B und das andere ist dieses komplexe Bäumchen, in dem das C und das D drin stecken. Und daraus machen wir jetzt ein noch komplexeres Bäumchen. Das heißt, wir haben oben die Wurzel. Wenn wir einmal nach links gehen mit 0, dann haben wir das B. Wenn wir nach rechts gehen, haben wir den Baum, den wir vorher hatten. Das heißt, wir bauen einen Baum schrittweise auf. In jedem Schritt des Algorithmus kommt sozusagen eine Ebene in den Baum dazu. Und natürlich müssen wir als Häufigkeitsverteilung sozusagen anpassen, dass jetzt dieses komplexe Symbol eben die Summe der beiden Einzelhäufigkeiten ist. Das B hat ein Viertel mitgebracht, das CD gemeinsam hat ein Viertel mitgebracht und BCD zusammen decken natürlich dann die Hälfte der Fälle ab. Und dann sind wir ja schon ganz kurz vor dem Ende, weil es jetzt gar nicht mehr nachzudenken gilt, was jetzt die geringste Häufigkeit hat. Wir haben eh bloß noch zwei. Und die beiden fassen wir natürlich auch wieder zu einer Ja-Nein-Entscheidung zusammen und machen wieder dieses Bäumchen. Und am Schluss haben wir also dann einen Eintrag nur noch in unserer Häufigkeitstabelle und der hat die Häufigkeit 1. Das heißt, wir haben die gesamte Information sozusagen, die auftreten kann, abgedeckt. Und was entsteht, ist ein sogenannter Codebaum, in dem ich jetzt wirklich ablesen kann, was der Code tatsächlich ist. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt den Code für A suche, einfach mir den Pfad sozusagen suchen von der Wurzel zu dem A hin. Das heißt, der Code für das A, also wenn das hier das Zeichen klein a ist, dann wird das der Code von A werden. Das Zeichen für A ist von der Wurzel dorthin einfach 0. Zeichen für B muss ich von der Wurzel zuerst mal nach rechts gehen und dann wieder nach links und die Markierungen dabei aufsammeln. Beim nach rechts gehen habe ich eine 1, beim nach links gehen habe ich eine 0. Für das C gehe ich einmal nach rechts, nochmal nach rechts, jeweils mit einer 1 markiert, also 1, 1, dann wieder nach links mit einer 0. Und für das D gehe ich dreimal nach rechts, 1, 1, 1. Das ist der Code, der sozusagen in diesem Baum versteckt ist, der von diesem Baum repräsentiert wird. Und wenn ich jetzt irgendeine Sequenz von Bits vor mir finde, zum Beispiel 0, 1, 0, 1, 0. Dann kann ich anfangen, aufgrund eben dieser Fano-Bedingung das zu dekodieren. Ich kann nämlich jetzt diese Zeichenreihe angehen und sagen, die 0, kann man auch den Baum wieder benutzen, ich gehe den Baum einfach mit den Markierungen durch, mit der 0, an der Stelle weiß ich schon, das ist ein A. Erstes Zeichen erledigt, ich gehe wieder zurück an den Anfang des Baums. Jetzt kommt hier ein 1, das heißt, ich gehe einmal nach rechts, ich gehe nochmal nach rechts, bin immer noch an der Entscheidungsstelle, jetzt mit 0 gehe ich nach links, das heißt, ich habe hier ein C gefunden, da ist das Zeichen aus. Und da ist es eben jetzt ganz wichtig, dass diese Fano-Bedingung erfüllt ist, weil sonst wird man natürlich plötzlich in eine Situation kommen, wo wir nicht wissen, 1, 1 zum Beispiel darf jetzt nicht vorkommen, ja, sonst wird man jetzt nicht wissen, ist es 1, 1, 0 oder 1, 1, was gemeint ist. Ja.
Also wenn der Code jetzt maschinell dekodiert wird,
ja?
Woher weiß das Programm dann, dass es jetzt zum Beispiel nicht heißt 0, 1 für für das A und 1 und für das C.
Ja, schauen Sie eben den, die Code-Tabelle oben oder diese Code-Tabelle an. Wenn es jetzt ein 0,1 gäbe da drin in dem Code, wenn das irgendwo vorkommen würde, dann hätte das Programm ein Problem. Tatsächlich. Ja? Also wir haben ja jetzt, man muss jetzt nochmal ganz vorsichtig sein, wir haben ja zwei Schritte gemacht. Das eine ist, wir haben überhaupt erstmal den Code ausgerechnet. Das ist ein Algorithmus, der fertig ist und da kam jetzt dieses Ding hier raus. Und jetzt ist ja der Schritt, wir kodieren und dekodieren mit diesem Code. Kodieren, denke ich, ist einfach. Ja? Wenn da ABCD kommt, dann ersetze ich das halt einfach durch die entsprechenden Bit-Sequenzen. Spannender Punkt ist das Dekodieren. Und wenn Sie jetzt tatsächlich hier irgendwo dort unten als Codewort das 0,1 drin hätten, dann hätte man ein echtes Problem, wenn wir dann sagen würden, hier, ja, könnte ja auch, das ist doch das, was Sie meinen, ja, könnte ja auch das 0,1 sein. Nur in dem Moment, wenn wir das 0,1 hätten, wenn das jetzt hier zum Beispiel statt dem B drinstehen würde, dann hätte man natürlich diese Zeichenreihe als Anfang dieser Zeichenreihe. Und dann wäre diese Fano-Bedingung verletzt. Das heißt, so ein Code, das ist genau die Fano-Bedingung, dass das nicht passiert, was Sie gerade gesagt haben.
Ja, mir war das nicht ganz klar mit der Fano-Bedingung, weil ich habe so, also mir war nicht klar, ob jetzt...
Ist so gut, dass Sie das fragen.
Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Ich habe ja drei Zeichen, ich habe ja B, C und D. Ich
ja.
Ich quasi als erstes Zeichen eine 1 habe.
Genau.
Und die Fano-Bedingung sagt dann, dass von diesen Zeichen keins aufeinander folgt.
Nee, das sagt, dass kein Codewort Anfang eines anderen Codeworts sein darf. Ja, das 0 darf nirgends der Anfang der anderen drei sein. Das 1-0 darf auch nicht Anfang dieser beiden sein. Es geht nämlich beide mit 1-1 an. Das ist die Fano-Bedingung.
Das heißt, ich dürfte jetzt quasi keinen Buchstaben E haben, der mit 1-1-0 anfängt und zum Beispiel noch ein 0
wird. Also sowas zum Beispiel, ja? Wenn Sie sowas hätten, ja? Das wäre falsch wieder, weil Sie hier eben die 1-0 als Anfang haben, die schon ein Codewort ist. Das heißt, da ist ein Codewort Anfang eines anderen Codeworts. Das wäre also eine Verletzung der Fano-Bedingung. Und jetzt ist der Algorithmus, den wir vorher angewendet haben, der Huffman-Algorithmus, aber so gebaut, dass der grundsätzlich nur Codes erzeugen kann, die Fano-Bedingung erfüllen. Weil wenn Sie sich so eine Situation vorstellen, dass ein Codewort Anfang eines anderen wäre, und Sie schauen sich das jetzt in diesem Bäumchen hier an, dann würde das ja heißen, dass Sie, ja, sagen wir mal, das ist Beispiel 1, was hat man hier, 101, dass Sie hier 101, dass Sie da was dranhängen haben noch und dass in dem Moment ein Element Ihres Zeichens innen in dem Baum sitzt und nicht mehr nur an den Blättern. Ja, solange die Zeichen alle nur an den Blättern sind, das kann man sich sehr schön überlegen, ist automatisch die Fano-Bedingung erfüllt. Das heißt, der Algorithmus konstruiert einfach bloß Codierungen, die genau diese schöne Eigenschaft haben, dass man sich hier nicht vertun kann beim Dekodieren. Also wenn ich jetzt hier im weitergehe, 1, 0, nach rechts, nach links, muss die B sein, das B sein. Wenn natürlich hier an dem Knoten da oben schon was stehen würde, dann hätte ich eine Mehrdeutigkeit, dann wäre die Fano-Bedingung nicht erfüllt. Aber sowas macht der Algorithmus nicht. Der hängt die Sachen eben alle an die Blätter per Konstruktion. Jetzt machen wir das noch schnell zu Ende. 1, 1, 1, rechts, 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 gibt uns das D, das uns gibt uns wieder ein A und so weiter. Das heißt, ich kann, ja?
Hier ist nicht klar, wenn ich danach muss, wenn ich einen längeren Code von ein paar Zeichen gleich wahrscheinlich kann, dann kann ich hier immer nur zwei dranhängen.
Also es gibt Situationen, wenn Sie jetzt, Sie sprechen von dem Huffman-Algorithmus selber, mit dem man den Code produziert. Ne? Da gibt es Situationen, in denen das nicht völlig eindeutig ist, was man macht. Also ich habe zum Beispiel drei Zeichen, die jeweils 0,1 Wahrscheinlichkeit haben. Ja, und ich muss die zwei mit der niedrigsten Wahrscheinlichkeit nehmen. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als von diesen dreien, die 0,1 haben, mir zwei auszuwählen, zu sagen, ihr seid meine geringstwahrscheinlichen und die zu nehmen. Was da auch passiert, ist in solchen Fällen, die nicht so schön sind wie hier, ist der Algorithmus auch nicht wirklich optimal. Also optimal heißt ja, dass der Code, der rauskommt, redundanzfrei ist. Bei den Eigenschaften, die wir jetzt hier haben, dass das alles Kehrwerte von Zweierpotenzen sind, das war ja gerade das Beispiel, dass das Viertel, Achtel, kann man größere Beispiele auch machen mit Sechzehnteln und so, bei denen ist es tatsächlich so, dass der Huffman-Algorithmus den optimalen Code liefert, der dann eine redundanzfreie Codierung gibt. In dem Moment, wo Sie sozusagen irgendwelche krummen Zahlen da drin haben, was natürlich in der Praxis passiert, wie zum Beispiel 3 mal 0,1 und sich da entscheiden müssen, was sind denn jetzt die, die ich auswähle. In dem Moment ist erstens das Ergebnis nicht mehr eindeutig bei der Huffman-Kodierung, das ist zweitens nicht optimal, das ist, es bleibt also sozusagen eine Redundanz übrig. Allerdings wird die Redundanz reduziert im Vergleich zu der einer Kodierung mit fester Zeichenlänge. Ja?
Wenn dieser Code dekodiert wird, wird dann der Huffman-Baum bzw. die Tabelle irgendwo mit abgespeichert, damit der Decoder eben weiß, wie er es zuordnen soll? Oder?
Ja, da sind wir jetzt sozusagen auf der Ebene, wie würde ein Programm aussehen, das jetzt so eine Dekodierung macht? Und das ist jetzt das Programmdesign, wenn Sie jetzt vor dem Problem stehen, Sie müssen Huffman-Code dekodieren, dann wäre es wahrscheinlich schlau, denke ich mal, diesen Codebaum sich abzuspeichern und den als, wie man sagt, Datenstruktur des Programms zu benutzen. Weil das ja genau das ist, was Sie brauchen, dass Sie eben Bit für Bit sozusagen das durchlaufen, wie ich es jetzt gerade hier vorgeführt habe, und sagen, muss ich links oder rechts gehen. Es spricht nichts dagegen, auch natürlich das so als diese Tabelle abzuspeichern und dann in dieser Tabelle zu suchen, aber das ist einfach bloß umständlich und wird wahrscheinlich zu einem Programm mit längerer Laufzeit führen. Falsch ist es nicht wirklich, aber ja, das ist also dann hier, wenn Sie 1,1,0 finden, dann schauen Sie halt zuerst mal, gibt es denn hier irgendeinen Eintrag, dessen Anfang sozusagen oder der den Anfang dieser Zeichenreihe 1,1,0 ist. Ja? Kann man sich schon vorstellen, man weiß, wie der längste Eintrag ist, nimmt diese Anzahl der Bits vom längsten Eintrag und sucht dann sozusagen Eintrag für Eintrag hier durch, bis man den ersten gefunden hat, der Anfang dieser nächsten, in dem Fall 3 Bits ist. Wäre auch ein Algorithmus, ist aber einfach weniger effizient vermutlich. Und das ist jetzt einfach die Frage der Implementierung, da kann man Algorithmen geschickt oder ungeschickt schreiben und je nachdem eben ja, einfach in der Laufzeit was rausholen. Aber das hat mit dem theoretischen Hintergrund natürlich nicht ganz so viel zu tun. Na gut, das ist jetzt ein kleines Beispiel, einfach bloß um das zu zeigen, dass ja, bloß mit ABC, dass das tatsächlich eine Reduktion bringt. Allerdings eben auch nicht so wahnsinnig viel, aber immerhin so 10%, sowas holt man raus. Ja. Es gibt. Ja, ja, klar. Es gibt Kompressionsverfahren oder zumindest in der Kryptographie zumindest wird das sehr intensiv eingesetzt, dass man Zeichenfolgen kodiert. Allerdings ist das ja immer so ein Kompromiss zwischen, also es, damit kann man auch die Redundanz noch weiter reduzieren. Ist aber natürlich immer so ein Kompromiss zwischen der Komplexität des Verfahrens, das ich habe, den man sich damit erreichen kann. Und das Huffman-Verfahren, so wie es jetzt beschrieben ist, ist sozusagen ein Standardalgorithmus, der sich eingebürgert hat. Aber natürlich kann man mit Mehrzeichenkodierungen kann man noch mehr rausholen. Da hat man aber noch entsprechend komplexere Algorithmen natürlich, auch immer beim Kodieren und beim Dekodieren. Aber das geht schon. Gibt es auch in der Informationstheorie Literatur dazu. Ja, vielleicht bloß mal, um das einzuordnen, wenn Sie jetzt Bilder komprimieren wollen mit Huffman, dann ist es ja schön, ja, kann man sich vorstellen, dass man zum Beispiel, das ist jetzt wirklich ein praktisches Beispiel, wo einfach nachgeschaut wurde, was es bringt, dass man doch irgendwie 30%, 38 sind es in dem Fall, ausrechnen kann. Aber wenn Sie jetzt Eigenschaften von Bildern noch zusätzlich benutzen und statt bloß die einzelnen Werte für die Pixel anzuschauen, sagen, ich nehme immer bloß den Differenzwert zum vorhergehenden Pixel, dann haben Sie den Effekt, dass im Bild ja doch viele Bereiche sind, wo das sozusagen über längere Zeit der gleiche Helligkeits- oder Farbton vorherrscht. Das heißt, Sie haben viel bestimmte Zeichen, nämlich die Differenz 0 oder nur eine ganz kleine Differenz, die sehr häufig vorkommen und haben damit das Bild von vornherein in einer Art und Weise umkodiert, dass der Huffman-Algorithmus noch viel mehr damit anfangen kann. Das heißt, mit dem gleichen Bild, mit dem kleinen Zusatztrick, kommen Sie sofort auf eine wesentlich höhere Reduktion, in dem Fall 50%. Das werden wir uns also auch noch anschauen. Das sind typische spezielle Codierungen dann. Brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen, wenn wir das dann anschauen. Letztlich versucht man sozusagen an vielen Stellen bei den speziellen Codierungen für Bilder und Töne und so weiter, das so umzukodieren, dass dann die verlustfreien Verfahren nochmal richtig stark zuschlagen können. Ja? Die 38% oben, die können Sie nicht ausrechnen, das ist einfach sozusagen ein Bild genommen, ein Beispielbild und mit Huffman komprimiert. Also das müssten Sie wirklich, kommt auch beim anderen Bild ein anderer Wert raus. Also das ist jetzt nichts, was Sie ausrechnen können, sondern einfach ein Erfahrungswert sozusagen. Ja. Ja, ich möchte Ihnen ganz kurz noch in den letzten paar Minuten jetzt eine Einführung geben in ein Verfahren, das ganz ähnlich ist, aber nochmal anders funktioniert. Und dann haben wir die statistischen Verfahren auch soweit durch und müssen uns dann noch die zeichenorientierten Verfahren anschauen, die ganz, ganz anders funktionieren eigentlich. Ja, die sogenannte arithmetische Kodierung, die ist eine eigentlich geniale Idee, die insbesondere gut ist, wenn wir mit dem Huffman-Verfahren nicht so besonders weit kommen, wenn es eben keine Kehrwerte von Zweierpotenzen sind. Das ist für beliebige Verteilungen ein sehr gutes Verfahren. Man hat also nicht diese spezielle Ausrichtung auf die Zweierpotenzen. Es würde wahrscheinlich sehr viel mehr verwendet werden, das Verfahren, wenn es nicht mit patentrechtlichen Ansprüchen belegt wäre. Das heißt, einige davon sind zwar inzwischen ausgelaufen, aber es gibt immer noch abgeleitete Ansprüche, die nach wie vor gelten, die, glaube ich, bei IBM liegen und noch bei einer anderen Firma. Dementsprechend kann man das nicht sozusagen kostenfrei einsetzen, sondern muss Lizenzgebühren zahlen. Deswegen wird das nur beschränkt benutzt. Aber es ist natürlich bekannt, das ist ja der Effekt von einem Patent, dass ein Patent wird nicht geheim gehalten, sondern wird veröffentlicht, aber wer es benutzt, muss eben zahlen. Ja, die Grundidee ist, dass wir nun jetzt auch wirklich eine Kodierung über mehrere Zeichen machen an der Stelle in einer bestimmten Form, nämlich eine Gleitkommazahl ausrechnen aus den Zeichenhäufigkeiten. Also das ist, wirkt im ersten Moment ein bisschen komisch, wieso man jetzt sozusagen eine Zahl ausrechnen kann. Das hängt damit zusammen, dass man sagt, man teilt die gesamte, den gesamten Bereich der reellen Zahlen einfach ein in Intervalle. Nehmen wir bloß mal den Ausschnitt 0 bis 1, das ist ein Intervall. Und da sind ja im Prinzip unendlich viele Werte dazwischen möglich. So, und jetzt haben wir diese Zeichen, zum Beispiel A, B, C, D, E. Die sind verschieden häufig, wie wir es bei dem Huffman-Verfahren auch hatten. Und wir machen das jetzt so, dass wir diesen Bereich 0, 1 sozusagen proportional einteilen. Für die weniger häufigen Teile, Zeichen nehmen wir ein kleines Stück, für die häufiger nehmen wir ein größeres Teilintervall. Und füllen das Ganze das so auf, dass also das Intervall sozusagen eingeteilt ist in Bereiche, die zuständig sind, A, B, C, D, E, für in dem Fall unsere Zeichen, für unsere Einzelzeichen, die wir nun in unserer Nachricht haben. Und wenn jetzt unsere Nachricht zum Beispiel mit einem D anfängt, dann sagen wir, okay, wir bilden als Intervall jetzt den linken Rand des Bereichs, der für D zuständig ist, und den rechten Rand, der für D zuständig ist. Man kann sagen, vorher war der linke Rand 0 und 1, bevor das erste Zeichen überhaupt kam. Jetzt nehmen wir den linken Rand von D und den rechten Rand von E. Jetzt kommt als nächstes Zeichen zum Beispiel ein E. Ja, was machen wir dafür? Wir teilen den ganzen Bereich vom linken bis zum rechten Rand von D wieder proportional, entsprechend der Häufigkeiten, und gehen in den linken Rand von dem E und den rechten Rand von dem E und haben wieder ein Intervall. Teilen das wieder auf, diesen Bereich zwischen linken und rechten Rand von E, entsprechend der proportional zu den Häufigkeiten, und schauen uns das nächste Zeichen an, gehen da weiter rein. Das heißt, wir haben eine Intervallschachtelung, die ganz schnell sozusagen zusammenläuft und uns immer ein Intervall auf dem Strahl der reellen Zahlen gibt, in dem wir unser Zeichen sozusagen wiederfinden. Also machen wir ein konkretes Beispiel. Das ist ein Text, der aus der Literatur kommt, der Text, den wir dann kodieren werden, der heißt Swiss-Miss. Fragen Sie mich nicht, wer das genau erfunden hat, dieses Beispiel. Und die Zeichen, die vorkommen, sind also das S, das W, das I, das M und ein Leerzeichen. Das ist vielleicht ganz nett, dass man auch mal sieht, das Leerzeichen ist natürlich genauso ein Zeichen wie alle anderen. Und jetzt haben wir Häufigkeiten, die sich auch auf 1 summieren, die aber eben jetzt nicht Zweierpotenzen sind. Und es ist eben entsprechend ausgerechnet hier von 0 bis 0,1 ist das Leerzeichen, von 0,1 bis 0,3 ist das I, weil das ist dann eben 0,2 breit, entspricht genau der Häufigkeit. Von 0,3 bis 0,4 ist das M, ist auch 0,1 breit, weil das die Häufigkeit ist. Von 0,4 bis 0,9 entsprechend der Häufigkeit von dem S, der Bereich vom S, und der Rest sind dann die 0,1 für das W. Und hier steht der Algorithmus, den wir jetzt natürlich nicht mehr im Detail durchgehen können und durchspielen können, weil die Zeit uns ausgeht, aber es ist im Prinzip das, was ich gesagt habe. Die Zeit ist noch gar nicht aus, super. Toll. Bin schon total erschrocken, dass so wenig ist. Ja, dann gehen wir genau durch. Also, danke. Ich bin mit diesen 3-Stunden-Vorlesungen nur meine Probleme. Denn so die innere Uhr, die läuft irgendwie mehr auf eine kürzere Vorlesung, für Sie wahrscheinlich auch. Ja, dann kommen wir ja noch ein ganzes Stück weiter und können das in Ruhe machen. Das ist sehr schön. Passt genau. Also, dann gehen wir nochmal den Schritt auch zurück. Ja, das ist ganz wichtig, dass man das vernünftig versteht. Also, diese Aufteilung hier, die kann man vielleicht auch nochmal an der Tafel symbolisieren. Wir fangen an bei 0,0 links. Und dann gibt es ein kleines Stück bis 0,1. Das ist unser Leerzeichen. Und dann, oder schreiben wir LZ hin vielleicht für Leerzeichen. Und dann haben wir die 0,2 breite Zone sozusagen in dem Intervall, die sich auf das I bezieht. Ja, das ist, geht dann natürlich bis 0,3, ist das, was da oben steht. Dann haben wir die wieder kleine bis 0,4, die sich auf das M bezieht. Dann haben wir die 0,5 Breite, die bis 0,9 rüber geht. Das S ist, oder? LZ, IMS, Leerzeichen, IMS. Und dann hinten haben wir das bis 1,0. Hier müssen wir ein bisschen kleiner machen. Bis 1,0. Das, was sich auf das W bezieht. Ja, das ist das, was hier als Intervalleinteilung ausgerechnet worden ist. Und die Formel, wie man das ausrechnet, steht hier. Li ist eben die Summe, Brenn sagt, die Summe der PIs und des RI im Prinzip auch, bloß dass sie bei dem Li eben bis i minus 1 gehen und bei dem RI bis zum i. Das ist also ja, genau das, was man erwarten würde. Damit haben wir jetzt wirklich Intervallabschnitte sozusagen, Unterintervalle, die genau proportional zu den Häufigkeiten sind. Das S hat also 0,5 Breitenbereich, das i 0,2 und die anderen 0,1. So, und jetzt ist dieser Algorithmus, der sagt nun, wir arbeiten mit sogenannten Variablen. Das sind quasi Speicherplätze. Und am einfachsten ist es, sich das dann auch in der Tabelle mal aufzumalen, was mit diesen Speicherplätzen passiert. Die Speicherplätze haben auch Namen, was sozusagen sie identifiziert, L und R, und sie haben eine Bezeichnung, welcher Typ da reingeht. Also das sind Zahlen, reelle Zahlen. Da brauchen Sie jetzt nicht erschrecken, das schaut so ähnlich aus wie eine Programmiersprache. Was das ist hier, ist sogenannter Pseudocode. Es ist also ein Text, der ausschaut wie eine Programmiersprache, aber eine Mischung aus natürlicher Sprache und Programmiersprache ist. So was macht man sehr oft im Algorithmen hinschreiben will. Das ist auch ein ganz guter Schritt, sozusagen ins Verständnis von Algorithmen reinzukommen zuerst mal. Sie werden Java ja als Programmiersprache lernen oder vielleicht kennen auch viele von Ihnen schon irgendeine Programmiersprache, da macht man natürlich ähnliche Dinge, dass man Variablen deklariert. Jetzt sagen wir einfach, das heißt, wenn da jemand real L hinschreibt, wir haben irgendwie einen Kasten, einen Speicherplatz, in dem können wir eine reelle Zahl ablegen, also eine Gleitkommazahl, um präziser zu sein, nicht wirklich eine reelle Zahl im Sinne der Mathematik. Und da ist auch eine Vorbesetzung gleich da. Am Anfang sagen wir, das links ist 0, 0 und das R ist 1, 0. Und dieses L und das R, das sind sozusagen die Ränder unseres Intervalls, in dem das, was wir bis jetzt gelesen haben, sozusagen drin liegt. Ja, wir fahren, haben wir vorher gesehen, das fahren wir immer enger zusammen, diese Ränder. Es wird ein immer kleinerer Bereich und in dem sozusagen jedes Wort, das man aus diesen Buchstaben bilden kann, hat sozusagen irgendwo einen Punkt in diesem Intervall. Und wir wissen sozusagen mit unseren Intervallgrenzen, es ist in diesem Teilbereich drin. Ja, jetzt gibt es hier ein B, das ist R minus L. Schreiben wir uns vielleicht auch noch hin, was das B jetzt gerade ist. Das ist im Prinzip wieder eine Variable. Und das ist natürlich rechts minus links, rechter Rand minus links, das ist also die Breite, darum heißt es auch B. Das ist ausgerechnet worden. Und jetzt setzen wir um. Und zwar machen wir das Ganze, dieses B ausrechnen und dieses Umsetzen, solange Zeichen vorhanden sind und lesen auch als erstes ein Zeichen ein. Also wenn jetzt die Zeichenreihe sagen wir, mit SW angeht, die wir kodieren wollen, dann ist das erste Zeichen, das wir finden, ein S. Das heißt, wir müssen in dieses Teilintervall rein. Und das wird hier ausgerechnet, indem ausgerechnet wird, R ist gleich L plus B mal RI. Ja, das RI ist in dem Fall sozusagen der rechte Rand von dem S und das LI ist der linke Rand von dem S. Das können Sie oben in der Tabelle nachschauen. Da steht das S ist das vierte Zeichen und hier steht das L4 und das R4, also der linke und der rechte Rand des Zeichens S auf unserem Intervall. Das sind also die 0,4 und die 0,9. Man könnte es noch ein bisschen korrekter sozusagen für unser, so wie es auf der Folie steht, sagen, das S ist das Zeichen Nummer 4. Ja, das S ist Zeichen Nummer 4 und dementsprechend ist das L4 und R4. Dann stimmt es ganz genau, wie es da in der Tabelle ist. So, also müssen wir jetzt ausrechnen. Zeichenindex war 4. R ist gleich L plus B mal RI. R, dieses Ding hier wird umgesetzt, dieses Element. Wir nehmen das L, das ist einfach das 0, und ziehen drauf B mal RI, also das Produkt der beiden. B mal RI, da tut sich schon was. R4 ist die 0,9, also gehen wir hier nach 0,9. Und B ändert sich zunächst mal nichts. Also, B mal RI, ne, das R4 ist hier die 0,9. B ist die 1,0, kommt hier die 0,9 raus und auf das 0 drauf addiert, kommen wir also 0,9. Und L wird ausgerechnet als L plus B mal LI. Was ist unser LI? Das ist 0,4. Wieder die Breite, ändert nichts dran. Und zu 0 draufzählen, ändert auch nichts dran. Also kommen wir jetzt auf 0,4 und 0,9. Ist jetzt umständlich sozusagen irgendwie aufgeschrieben, was man sich intuitiv sowieso denkt. Wir sind jetzt eben mit dem linken und dem rechten Rand, genau bei 0,4 und 0,9, weil unser Text eben mit S angegangen ist. Darum ist das jetzt unser aktuelles Intervall, in dem wir arbeiten. Vielleicht noch eine blöde Frage. Da steht eine bestimmte Reihenfolge. Da wird zuerst das R ausgerechnet und dann das L ausgerechnet. Es wäre nicht gut, das zu vertauschen, das L zuerst auszurechnen, dann das R. Weiß jemand warum? Also kann man schon auch machen, aber man müsste anders rechnen. Ja? Genau, weil das L wird ja hier verändert und kommt in der Berechnung von dem R vor. Und was Sie wollen, ist sozusagen der Wert von dem L aus dem letzten Durchlauf, was Sie das letzte Zeichen gelesen haben. Wenn Sie jetzt aber zuerst, das war jetzt 0,0 in unserem Fall, wenn Sie zuerst das neue L ausrechnen, das 0,4, dann haben Sie einen Fehler gemacht, wenn Sie diese Formel anwenden. Man kann sich natürlich eine andere Formel überlegen, wie man das wieder korrigieren kann, aber zunächst mal muss man sehr darauf achten, dass diese Variablen eben umgesetzt werden und was anderes sind als sozusagen jetzt bloß mathematische Zeichen, die immer die gleiche konstante Bedeutung haben, sondern die ändern sich dauernd. Wenn ich da L hinschreibe und ich habe L umgesetzt, dann muss ich eben wissen, was ich tue. Und deswegen die richtige Reihenfolge so, in dem R kommt die Berechnung von dem L vor, aber das ändert das L zunächst mal noch nicht und in dem L, das kann ich sozusagen für sich alleine ausrechnen, ohne dass ich das auf das geänderte R irgendwie zurückgreifen muss. Ja, jetzt haben wir noch mehr Zeichen, jetzt schauen wir uns das nächste nochmal an, das W. Also wir sind jetzt am Ende der Wiederholung, solange Zeichen vorhanden, wiederhole. Ja, mache ich meine 3 Punkte, warum nicht, es geht ja noch weiter. Also wiederhole, nächstes Zeichen ist ein W. Das W ist das Zeichen Nummer 5. Also da sind wir hier in dem Bereich, Zeichen Nummer 5. Aber wir wollen das ja sozusagen anwenden auf dieses Intervall hier. Das heißt, wir wollen jetzt eigentlich dort hinten in dieses letzte Teil rein. Ist das, was passieren muss, dass sozusagen das letzte Zehntel von diesem S-Intervall unser Intervall wird, das wir jetzt haben. Und jetzt können wir ausprobieren, ob das funktioniert. Also das B ist R minus L, das ist die Breite, 0,5. Das ist jetzt genau, also ist hier natürlich nicht genau maßstäblich gezeichnet, aber das ist 0,5 breit. R ist L plus B mal RI. Ja, RI, unser W ist Nummer 5. Also ist das, der rechte Rand von der Nummer 5 ist 1,0. b mal ri 0,5 mal 1,0 ist also 0,5 und das rechnen wir auf den linken Rand drauf. Moment, ja genau, 0,9, ja passt schon, 0,9. Und das L rechnen wir aus als b mal li, also das i ist Zeichen Nummer 5, wie gesagt, das li ist die 0,9. Da müssen wir jetzt aufpassen, das ist sozusagen jetzt dieser 90% Anteil sozusagen in dem Intervall. Also, was rechnen wir aus? B mal Li, also 0,45. Das L ist 0,4 und damit summieren wir das. Also kommen wir auf 0,85. Und jetzt haben wir also diesen Bereich 0,85 bis 0,9, was jetzt diesen Textanfang SW repräsentiert. Und so kann man natürlich jetzt weiterrechnen. Jetzt wäre also das Intervall natürlich schon viel, viel schmaler. Jetzt haben Sie also als nächstes 0,05 und nachdem das auf die Dauer ein bisschen langweilig wird, habe ich Ihnen das sozusagen auch vorgerechnet. Ja, das waren die Schritte, die wir jetzt gerade gemacht haben. Wenn Sie jetzt ein i dazu tun, dann sehen Sie schon, werden die Zahlen sozusagen immer ähnlicher. Und was da passiert ist, dass wenn man jetzt diesen Text Swiss Miss zum Beispiel kodiert, dann ist das Ergebnis sozusagen eine Zahl, die irgendwo hier in dem Bereich zwischen 0 und 1 drin liegt und die schon eine ganze Menge Kommastellen hat, wo sie also irgendwo schon am Rande dessen sind, was ein Taschenrechner vernünftigerweise macht. Aber sozusagen jede Zahl zwischen 0,86107792 und 0,86107895 repräsentiert Texte, die mit Swiss Miss anfangen. Und wenn Sie sagen, Swiss Miss, das war's jetzt, das ist unser Text, dann können Sie sich im Prinzip eine raussuchen aus diesem Bereich und haben damit eine eindeutige Kodierung, die auch wieder rückgängig gemacht werden kann, weil Sie diese Zahl ja dann immer schrittweise in der gleichen Art und Weise mit diesen Intervallen wieder anschauen können. Sozusagen, wo liegt es überhaupt auf dem Gesamtintervall und dann immer kleiner werden, da können Sie das eben entsprechend auch wieder dekodieren. Sie haben dann Übungen auch noch mal anschauen. Da gibt es zwei kleine Probleme dabei. Das eine ist, wenn man den Algorithmus so schreibt, dann geht er nicht wirklich gut auf sozusagen gängigen Rechnern. Einfach, weil die Gleitkomma-Arithmetik Ihnen bei längeren Texten einfach aussteigen wird. Ja, bei der Swiss Miss geht es vielleicht gerade noch, aber in dem Moment, wo der Text ein bisschen länger wird, haben Sie dort ein echtes Problem, dass einfach irgendwann die Genauigkeit der Gleitkomma-Arithmetik nicht mehr reicht. Sie haben viel zu viele Kommastellen, so genau kann der Rechner nicht rechnen. Können Sie mit dem Taschenrechner auch ganz schnell erleben, das gleiche Problem. Das heißt, was man machen muss, und das werde ich nicht im Detail erklären, aber das ist sozusagen die Idee, wenn Sie sich diese Zahlen anschauen, dann unterscheiden sich ja die ersten Stellen 0,86107 überhaupt nicht, sondern es wird eigentlich bloß zwischen da hinten der 792 und der 8095 gerechnet. Das heißt, man kann sich den Algorithmus dann, wenn man wirklich programmieren muss, so schreiben, dass man quasi diese Kommastellen wie Ganzzahlen anschaut und immer nur auf den letzten relevanten Kommastellen als Ganzzahlen rechnet. Dann hat man kein Problem mehr mit der Arithmetik. Man kann sich das vorstellen, dass man es sozusagen auch hochskaliert irgendwie durchmultipliziert mit einem hinreichend großen Wert, dass Sie die richtigen Stellen haben, die Sie anschauen. Das Zweite ist, dass Sie natürlich eigentlich einen Binärcode wollen und jetzt haben wir irgendwie eine Dezimalzahl. Das ist aber einfach, weil wir haben es da schon angeschaut, Zahlen lassen sich binär kodieren, der Rechner macht das eigentlich sowieso. Wenn Sie irgendwie mit Zahlen arbeiten, sind das sowieso schon binäre Codes. Das ist also ein vergleichsweise einfaches Problem. Aber man muss noch eine Regel finden, sozusagen, wie man eine Zahl kriegt. Weil am Ende ist es ja immer ein Intervall und man braucht sozusagen ja nun genau eine Stelle. Und wenn man jetzt sagt, wir sind irgendwo, da haben wir einen linken und einen rechten Rand, was weiß ich, A, B, A, C, D, hören die auf und A, B, C sollen jetzt Ziffern sein, dann schauen wir die erste Stelle, wo die verschieden sind, also bei C und wir nehmen den rechten Rand und schneiden das D hier weg. Und damit haben wir eine Zahl, die entweder der rechte Rand ist oder leicht links vom rechten Rand in diesem Intervall drin liegt. Das ist also eine Art sozusagen dann mit dieser Regel, die da steht, eine Zahl zu bestimmen. Das sind aber jetzt Feinheiten, die nicht ganz so dramatisch sind. Wichtig ist zunächst mal dieses Grundprinzip zu verstehen, nämlich ich habe sozusagen Intervallschachtelung entsprechend der Häufigkeiten, um die Zahl schön zu kodieren. Okay, das ist arithmetische Kodierung und Sie merken schon, dass diese Algorithmen im Laufe der Zeit eben doch eine ganze Menge werden, dass den einzelnen Algorithmus zu verstehen auch eine gewisse Mühe macht. Und das ist jetzt so ein typisches Beispiel. Vielleicht haben Sie die Grundidee jetzt in der Vorlesung verstanden, aber wirklich richtig gut damit arbeiten können Sie halt erst, wenn Sie praktische Beispiele machen. Und dementsprechend gibt es eben den Übungsbetrieb, in dem Sie wirklich dann Aufgaben rechnen und dort ein Stückchen eigentlich vorwärts kommen. Also nochmal die Werbung einfach für die Übungen. Ein gutes Beispiel hier. Arithmetische Kodierung ist typischerweise sowas, was man ohne Beispielaufgaben nicht wirklich komplett nachvollziehen kann. Weil es kommt ja vieles gleichzeitig auf Sie zu. Sie müssen verstehen, was überhaupt Informationskompression ist. Sie müssen verstehen, was ein Algorithmus ist. Und Sie müssen dann diesen spezifischen Algorithmus zur Informationskompression ausprobieren. Also das sind schon gewisse Anforderungen, die da jetzt ganz schnell zusammenkommen. Und dafür haben wir eben die Übungen. Ich lasse Sie aber auch noch nicht in Ruhe, weil eben die Zeit immer noch nicht aus ist, wie ich inzwischen gemerkt habe. Und schauen noch eine andere Klasse von Verfahren an. Davon ist zumindest das erste Verfahren allerdings extrem einfach. Also das ist ein bisschen zum Luftholen, aber trotzdem ein Verfahren, das häufig benutzt wird. Die Lauflängenkodierung. Also jetzt verlassen wir mal den ganzen Bereich der stochastischen Kodierungen. Die beiden Huffman- und arithmetische Kodierung, die haben sich ja darauf verlassen, dass ich eine Häufigkeitsverteilung kenne, dass ich weiß, wie häufig kommt welches Einzelzeichen vor. Bei den zeichenorientierten Verfahren muss ich nichts wissen über die Häufigkeiten. Da benutze ich andere Tricks sozusagen. Und die beiden Beispiele sind die Lauflängenkodierung und dann die sogenannte LZW-Kodierung, die dann wieder ein bisschen komplizierter ist. Also, was passiert denn, wenn ich Information einfach so abtaste, repräsentiere, insbesondere eben bei so abgetasteten Bildern zum Beispiel, da kommt es häufig vor, dass das gleiche Zeichen ganz oft aufeinander folgt. Sagen wir, Sie haben einfach einen Bereich, der weiß ist in dem Bild und dort wird einfach die entsprechende Bitkombination, die für weiß steht, wird in der Regel ziemlich oft nebeneinander auftauchen. Also, oder schwarz genauso. Das heißt, Sie werden sehr häufig irgendwie, zum Beispiel könnte das also jeweils immer 8 Bit sein, die alle 0 oder die alle 1 sind, was man also in dieser Kurzschreibweise, die wir in der Übung auch noch ein bisschen üben werden, auch in der Vorlesung später mit 00 oder FF hinschreibt, der Hexadezimalschreibweise. Also einfach dasselbe Zeichen sehr häufig. Jetzt kann man sagen, wenn hier ganz, ganz oft das Gleiche steht und sich bloß wiederholt, dann brauche ich ja eigentlich bloß einmal das hinschreiben, was da steht, dieses Muster quasi, und ich schreibe dazu, wie oft sich es wiederholt. Dann kann ich das ja wieder rekonstruieren. Das ist ganz einfach. Statt das Muster einfach immer wieder hinzuschreiben, also statt zu sagen AB, 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 sage ich einfach AB 8-mal oder wie oft das jetzt war. Ja? Und dann weiß jeder, was gemeint ist. Und genau das macht man hier. Und das ist auch seit langem im Einsatz und kommt schon in anderer Technik, die mit Medieninformatik nur am Rande zu tun hat, zum Beispiel in Faxstandards, in den ganz einfachen Faxstandards schon vor. Also wäre jetzt so ein Beispiel, ja, ist ja schon so, wenn Sie diesen Text vorlesen wollen oder jemand am Telefon zum Beispiel übertragen, dann werden Sie doch auch geschickterweise sagen, also viermal ein A, einmal ein B, einmal ein C, einmal ein D, dreimal ein E, einmal ein F, viermal ein G, einmal ein H und so weiter. Und das ist genau das, was bei der Lauflängenkodierung passiert. Also man sagt, viermal A, B, C, D, dreimal ein E. Und da ist noch die Frage, wie man das geschickt kodiert. Eine Möglichkeit ist jetzt hier angedeutet mit einem Sondersymbol, diesem Kreuzchen, das sozusagen überhaupt nicht in dem Zeichenvorrat vorkommen kann, dass man sagen soll, jetzt, hoppla, hier ist eine Wiederholung, dann das Muster und dann die Ziffer, die dahinter kommt. Ich habe mich da jetzt nicht sehr bemüht, das im letzten Detail auszuarbeiten, da kann man natürlich noch sehr viel mehr spielen. Also so wird es zum Beispiel nicht funktionieren, wenn Ziffern in dem Text vorkommen, weil man die von den Zeichen nicht weghalten kann. In der Praxis ist es so, dass diese Lauflängenkodierung auch in der Regel nicht so mit direkt mit Zeichen reingemacht wird, sondern gleich auf den Bitworten der Maschine, dass man sagt, ein bestimmter Bereich in dem Bitwort ist dafür zuständig, sozusagen anzuzeigen, ob es eine Wiederholung ist. Ein bestimmter Bereich ist zuständig, den Wiederholungszähler anzuzeigen und so weiter. Also das ist ein extrem simples Beispiel. Ja?
Warum sind jetzt da die einzelnen Einheiten nicht rausgetrennt?
Einfach, weil Sie in irgendeiner Form sozusagen, wenn Sie es vorlesen, dann sagen Sie ja mal. Ja? Sie sagen viermal ein A und quasi das Kreuz sagt so etwas Ähnliches wie mal und die 4 steht da. Das heißt, Sie müssen in dem Fall annehmen, dass in den Zeichenreihen, die Sie kodieren, kein Kreuz vorkommen kann und dass keine Ziffern vorkommen kann. Nur dann funktioniert das. Dann kann man wenn man das so kodiert, wenn ein Zeichen sich wiederholt, macht man ein Kreuz, das Zeichen und die Anzahl, wie oft sich es wiederholt. Und beim Dekodieren kann ich sagen, sobald ich ein Kreuz sehe, weiß ich, jetzt kommt eine Wiederholung, ich schaue das nächste Zeichen an, merkt man das, ich schaue die Zahl an, die danach kommt und gebe dieses Zeichen so oft aus, wie diese Zahl angibt. Wie gesagt, das ist nur eine mögliche Kodierung, an der man sich ungefähr vorstellen kann, wie das geht. In der Praxis gibt es da andere, etwas sozusagen näher an der Maschine orientierte Kodierungen, die das ein bisschen effizienter auch noch machen. Aber es ist eine sehr, sehr einfache Idee, hat natürlich ein Problem. Das eine ist das, was wir gerade gesehen haben, so ein Wiederholungsindikator und der unveränderte Code, das muss man irgendwie syntaktisch auseinanderhalten, wie dieses komische Kreuz bei der Wiederholungsindikator. Das ist ein bisschen unpraktisch und braucht irgendwelche Konventionen. Und vor allem ist es halt so, wenn Sie keine Wiederholungen haben, dann bringt das natürlich auch nichts. Also sogar wenn es nur geringe Anzahl von Wiederholungen ist, dann ist das, was Sie da dazu schreiben, die Zahl und das Kreuz und sowas, kostet ja noch zusätzlich Aufwand, Speicherplatz sprich. Und das bringt natürlich dann nichts, kann es sogar verschlechtern. Aber wie gesagt, in dem Moment, wo häufig Wiederholungen drin sind, das ist an vielen Stellen der Fall, bringt es was. Und das wird in einer ganzen Reihe von Verfahren benutzt. Also wenn wir auch noch verschiedene Stellen treffen. Also TIFF zum Beispiel wäre ein Beispiel, wo Lauflängenkodierung benutzt wird. So, jetzt sind wir schon ganz schön weit. Sie sehen, wir sind beim letzten Punkt. Und trotzdem ist es aber so, dass der Punkt vielleicht noch ein bisschen Ihre Aufmerksamkeit dann auch in den Übungen in Anspruch nehmen wird und wir vielleicht das auch das nächste Mal noch mal genauer anschauen werden. Also ich führe es jetzt noch mal ein. Jetzt ist dann ja auch wirklich bald die Zeit aus. Und dann können wir das nächste Mal noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also LZW-Kodierung, das ist was Komisches eigentlich, der Name LZW. Er wird gleich erklärt werden, das sind drei Namen von Wissenschaftlern, Lempel, Ziff und Welsh, woher das kommt. Und das ist auch wieder nichts so furchtbar Praxisfernes, weil wahrscheinlich fast jeder von Ihnen diese Algorithmen kennt wie ZIP und GZIP, die man benutzt, um einfach Dateien beliebiger Art zu komprimieren. Und die basieren im Wesentlichen auf diesem Algorithmus, den wir uns jetzt anschauen. Das ist auch wieder eigentlich eine sehr, sagen wir, alltagstaugliche Angelegenheit. Und die Idee ist bei denen nicht, dass sie nach der Häufigkeit arbeiten, sondern dass sie so ähnlich wie die Lauflängenkodierung arbeiten, nämlich nach Teilsequenzen suchen, die sich wiederholen. Man kann sich das so vorstellen, dieses Dokument, das wir haben, nehmen wir es mal an, das ist ein Text, das hat ein gewisses Vokabular, da kommen bestimmte Worte immer wieder vor drin. Und wenn die Worte jetzt relativ lang sind, dann kann es natürlich sehr viel bringen, dass ich statt die einzelnen Worte wirklich zu übertragen, mir ein Wörterbuch aufbaue, wo ich sage, welche Worte gibt es denn überhaupt? Und die schön durchnummeriere und dann statt des einzelnen Worts einfach die Nummer dieses Worts in meinem Wörterbuch übertrage. Das ist so die elementare Kernidee. Also eine Tabelle von Index in Teilsequenzen, sprich, ich suche mir ein Wörterbuch, das ist genau diese Tabelle, wo die Worte, die häufiger vorkommen, drin sozusagen durchnummeriert sind. Und jetzt ist der Trick, was wirklich übertragen wird, ist die Folge von Nummern in meinem Wörterbuch, diese sogenannten Indizes. Und ich muss natürlich das Wörterbuch irgendwie aufbauen und der Algorithmus ist so raffiniert gemacht, dass man diese Tabelle nicht irgendwie extra zuerst mal aufbaut, indem man den Text durchliest und ein Wörterbuch erstellt, sondern dass man während der Kodierung nebenher das Wörterbuch macht und das sozusagen fortlaufend aufbaut. Ja, ich habe gerade gesagt, das basiert auf Arbeiten von diesen Herren, Israelis sind das Abraham Lempel und Jacob Siff. Aus Israel sind die und das Ganze wurde, das war auch schon in den 70er Jahren gemacht worden und in den 80er Jahren von einem Herrn Welsh, einem Amerikaner, verbessert worden. Das ist der Algorithmus, wie ich ihn jetzt vorführe. Den finden Sie an vielen Stellen, also im Multimedia-Datenformat, wo man das, oder ein Mediendatenformat, wo man es ganz massiv findet. Zum Beispiel ist das GIF, für das man sehr häufig bei Web-Grafiken findet. Da ist der Hauptkompressionseffekt durch diesen, genau diesen Lempel-Siff-Algorithmus erzeugt. Also wie gesagt, auch nichts so richtig Exotisches. Das ist der Vorteil irgendwie von dem Stoff hier im Vergleich zu manchem anderen Stoff in der Informatikvorlesung oder auch in der Mathematik noch mehr, dass man hier immer wieder sagen kann, dafür braucht man es, da haben Sie es schon in der Hand gehabt, da arbeiten Sie damit. Das ist aber bei den anderen Algorithmen in der Informatik, in der Mathematik im Wesentlichen auch so. Man sieht es bloß nicht so deutlich. Aber hier merkt man so wirklich diesen Zusammenhang eigentlich zwischen den theoretischen Inhalten und der Praxis. Ja, jetzt ist es natürlich so, wenn Sie ein Wörterbuch anschauen, dann ist es ja so, dass man nicht, wenn da in unserem Text, nehmen wir einfach irgendeinen Text, was weiß ich, ein Wort, Markt, wenn das da steht, dann wird man als Teilwörter nicht sozusagen alle nehmen, das M, das MA, das MAR, das MRK, sondern das MRKT, sondern man wird sozusagen sagen, wir suchen ein größeres Teilwort und die Teilsequenzen von dem, die wollen wir gar nicht im Wörterbuch explizit haben, sondern es ist jetzt dieses eine Wort. Und das ist das, was wir sozusagen versuchen hier. Wir versuchen, den Text aufzusplitten in aufeinanderfolgende Teilworte, sozusagen in eine Kette. Allerdings macht man es bei der Codierung hier so, dass man nun, wenn da hier Marktplatz stehen würde, dass man sozusagen ein Zeichen das überschneidet. Das ist jetzt ein bisschen irritierend, weil es so ausschaut, als wäre das reale, natürlich sprachlicher Text. In Wirklichkeit ist das einfach irgendein Text ohne irgendwelche Semantik und dementsprechend können wir auch nicht wissen, wann ein Wort wirklich aufhört, sondern müssen uns Schritt für Schritt immer längere Worte aufbauen. Zuerst die, die nur ein Zeichen lang sind, die zwei Zeichen lang sind, dann die drei Zeichen lang sind. Aber es ist immer so, dass der Text dann sozusagen in so eine Kette von Teilzeichenreihen aufgesplittet wird. Ich habe jetzt meinen Text mir gesucht, der auch als natürlichsprachlicher Text nicht so naheliegend ist, aber der hat eine Eigenschaft, nämlich es kommen bestimmte Teilzeichenreihen wieder vor. Also zum Beispiel das AN wiederholt sich dorthin oder das BA wiederholt sich dort hinten und das bei einem relativ kurzen Wort. Drum also dieses eigenartige Wort Bananenanbau. Und wenn man das jetzt zerlegt, dann wird der Algorithmus dieses machen, dass er zuerst mal versucht, Worte zu finden mit zwei Wortlänge 2 und zum Beispiel das BA und das AN ins Wörterbuch einträgt, das NA. Ja, jetzt ist es so, dass das AN schon im Wörterbuch drin ist und in der Stelle fängt man dann an, längere Wörter zu bilden, so wie ich das gerade hier gesagt habe, dass man also die, da wo man die Teile schon hat, will man nicht nochmal extra abspeichern, also nimmt man jetzt das ANE als dreielementiges Wort, EN ist was Neues, NA ist schon drin, also nehmen wir das dreielementige Wort NAN, NB ist was Neues, BA ist schon drin, also kann man dreielementiges nehmen, BAU. Und dann ist sozusagen unser Text Bananenanbau in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Teilsequenzen sozusagen zerlegt, die wir jeweils mit einer Nummer repräsentieren. Da gibt es jeweils eine Zahl, das sind also 9 Zahlen, die dann ausgegeben werden. Am Ende stimmt nicht ganz, es ist noch eine Feinheit dabei, aber zumindest das ist zunächst mal die Grundidee. Und das ist natürlich ein nicht so ganz trivialer Algorithmus. Jetzt habe ich gerade gesagt, das stimmt nicht ganz und dieser Trick wird hier auch schon ein bisschen angedeutet. Es ist so, dass ich zunächst mal ja, dieses Wörterbuch auch irgendwie übertragen muss. Also ich könnte sagen, ich übertrage diese 9 Zeichen und diese 9 Zahlen und das Wörterbuch, in dem drin steht, 1 zum Beispiel ist BA, 2 ist AN, 3 ist NA, 4 ist ANE und so weiter. Das wäre aber eine ganze Menge zusätzlicher Aufwand und darum ist es so, dass wir, weil das Wörterbuch ja auch wieder Speicherplatz frisst, darum ist es so, dass man das Wörterbuch gar nicht überträgt und die Zeichenreihen beim ersten Mal, wo sie auftreten, noch nicht als ganze Zeichen rein überträgt, sondern nur ihre Bestandteile. Also das erste Mal, wenn BA vorkommt, wird als B und A kodiert. Da haben wir das erste Mal, wo NA vorkommt, wird es als N und A kodiert, aber dann dieses AN, davon sind die Einzelbestandteile schon da, wird es als Wort kodiert und so geht es durch die Zeichenreihe durch. Das ist an der Stelle vielleicht jetzt nicht ganz transparent, aber es gibt sozusagen noch eine erste Annäherung dran, was der Algorithmus dann wirklich tut. Also das ist die Grundidee und hier sozusagen noch die Feinheit, dass beim allerersten Auftreten von BA eben ein einzelnes B und ein einzelnes A gezeigt wird und dort hinten erst beim zweiten Auftreten des BA als Zeichenreihe. Ja, der prinzipielle Ablauf, den zeige ich Ihnen noch und wie gesagt, das wird jetzt natürlich zu viel, aber trotzdem sollte man wenigstens noch einen Eindruck haben. Der Algorithmus ist ähnlich, wie wir es zum Beispiel bei der arithmetischen Kodierung oder so gesehen haben, aber ein kleines bisschen komplizierter. Auch da ist es so eine Schleife, eine Wiederholung, in der man sagt, man liest das nächste Zeichen, dann macht man eine Reihe von Unterscheidungen und dann ist man am Ende der Wiederholung sozusagen, liest das nächste Zeichen. Und wenn Sie die einzelnen Elemente anschauen, was sozusagen in der Wiederholung unterschieden wird, dann schaut man im Wesentlichen, sind diese Teilzeichenreihen, die speichert man sich auch in so Variablen ab, so ähnlich wie wir es hier hatten, sind die jetzt schon in unserer Tabelle drin oder nicht? Und dementsprechend wird dann der neue Index erzeugt und der Index auf die Ausgabe auch geschrieben. Das im Detail zu verstehen, ist natürlich jetzt keine Zeit mehr, wirklich. Aber ich wollte wenigstens Ihnen zuerst mal den Algorithmus zeigen. Das wird in der Übung ganz ausführlich besprochen und natürlich werde ich Sie jetzt damit auch nicht hängen lassen, sondern am Anfang der nächsten Vorlesung hier nochmal einsteigen, dann sind Sie auch wieder frischer und dann gehen wir das an einem Beispiel ausführlich durch und versprochen, der Rest der nächsten Vorlesung ist dann ein bisschen weniger heftiges Material. Dankeschön.